Guten Morgen, liebe Bromantiker. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Gio. Und mit mir heute in dieser Football-Ausgabe des Hangovers ist der neue. Was machst du denn? Ich will dir hier gerade richtig einen geilen roten Teppich ausrollen. Er ist former First-Round-Pick, Florida State Alumni. Er ist NFL-Pro,
warte,
Producer.
Ich muss reingrätschen, weil Florida State Alumni kann ich nicht gerade stolz drauf sein. Die haben gegen Jacksonville State in FCS-Schule zum ersten Mal in der Historie verloren.
Verdammt. Du bist so ein Bandwagon-Typ. Kommen wir auch noch später drauf. So, jetzt sag ich es, wie es ist. Du bist alles Producer, Haarmodel, Sergio Ramos und jetzt bist du auch noch Part-Owner und Sportdirektor eines European League of Football Team. Lady, give it up for Björn Werner!
Oh Gott, Alter.
Ding, 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 ding.
Okay, ich danke dir.
Jetzt bist du alles. Owner, Sport Director,
Producer. Das hat noch gefehlt. Weißt du, ich muss das noch auf meinen Lebenslauf packen.
Nein.
Ja, pass mal auf, aber wir sprechen über die European League of Football.
Machen wir nachher.
Und deine Position sprechen wir später. Aber lass mich dich willkommen heißen.
Ich danke
im
dir.
Im Club der Gehassten.
Es ist okay. Ich war ist mitgehangen, mitgefangen, sagt man doch so schön. So oder so, auch wenn ich nicht die nächsten 10 Jahre involviert wäre, dadurch, dass wir so viel gemeinsam machen und du meine Business-Ehefrau bist, nicht andersrum, bin ich wieso schon mit drin im Boot. Nein, wir sprechen nachher drüber am Ende. Wir haben jetzt erstmal die erste Klatsche der Woche. Patrick, ich muss sofort anfangen.
Und du gehst gleich rein.
Ich muss sofort anfangen.
Werner ist
wir haben zwei,
heiß.
Wir haben zwei Klatschen der Woche. Und die erste, meine Arizona Cardinals zerknetzen die Tennessee Titans auswärts. Und Kyler Murray, die Andrew Hopkins, Chandler fucking Jones, 5 Quarterback-Sacks, 3 im ersten Quarter, 2 Force Fumbles. Holy shit, Alter, was ging denn da ab? Die Arizona Cardinals sind real. Die sind real. Und ich entschuldige mich hier öffentlich, dass ich gegen sie getippt habe.
Jemals den Bandwagon verloren habe.
Ich weiß nicht, was letzten Freitag mit mir los war. Ich hatte keinen guten Tag, ich hatte persönliche Probleme, deswegen habe ich aus Versehen die Titans gewählt.
Was bist du für ein Entschuldigungssucher und
Ich war einfach nicht derselbe. Also irgendwas war nicht in meinem Kopf richtig, ich habe zu viel Football gespielt. Ich werde es nie wieder machen. Cardinals, nimm mich wieder auf.
Nein.
Es war wunderschön, was sie da auf dem Feld.
Verschmäht ihn. Aber pass auf, lass uns doch mal kurz sagen, die Arizona Cardinals haben in Nashville, Tennessee, im Nissan Stadium, bei einem Team, was geladen ist mit Talent, Julio Jones, Taylor Lewan, Saffo, das ist die linke Seite der Offensive Line. Dann haben sie A.J. Brown, Tannehill als Quarterback und Derek Handy, also wo du sagst, boah, da muss was gehen. Und die Arizona Cardinals sind da eingefallen und haben die 38-13 weggeschnauselt.
Patrick, lass mich noch einmal ganz kurz sagen, wir haben ja immer jedes Jahr, es ist ja eine neue Football-Saison, das ist jetzt unser drittes Jahr im Podcast mit der neuen Football-Saison. Wir müssen mal ganz kurz erklären, der Hangover. Was ist der Hangover? Ne? Was machen wir, wie ist der entstanden?
Der Hangover, den Hangover kennt jeder, das weiß
nein,
ich.
Nein, du machst nein, nein,
die,
nein.
Den aber pass auf. Ist ja simpel. Als NFL-Suchti haust du dir bis spät in die Nacht die Spiele rein und dann am besten auch noch alle Highlights und dann musst du am nächsten Morgen aufstehen, zur Arbeit, die Kinder in die Schule, in den Kindergarten bringen und bist definitiv hungover. Aber in diesem Hangover, wenn du noch sozusagen ein bisschen besoffen bist vom Football-Brausebrand des Vorabends, kommen wir und diesen Erguss des Football-Brausebrands, den bringen wir in diesem Podcast zu euch rüber. Deshalb heißt er der Hangover. Und ihr merkt, Björn Werner ist noch im Brausebrand. Denn seine erzähl mal von deinen Cardinals. Komm.
Das sind halt hier die Reactions und wir warten wie kleine Jungs darüber zu sprechen. Ich bin hier im Hotel Montefiore und ich habe darauf gewartet, dieses Mikrofon, dieses wunderschöne neue Mikrofon anzumachen und darüber zu sprechen. Weil ich habe hier keine Freunde. Ich bin hier alleine, einsam im Hotel. Also, Cardinals, Arizona Cardinals. Wie du es gesagt hast, auswärts. Kyler Murray, was hat bitte Kyler Murray da für Sachen schon wieder gemacht mit der Defense von Tennessee? Es sah aus, als wäre das Highschool-Football. Seine kleinen was, Laufwarzen, wie du sie immer nennst. Da waren Plays dabei, was der gemacht hat. Hier zack, rechts, links, nach vorne, nach hinten gesprungen, nach rechts, nach links. Und auf einmal sieht er immer noch Downfield und sieht dann eine Anspielstation und wirft den Ball für den First Down, für einen Touchdown. Und es ist unfassbar. Ich meine, das haben wir letztes Jahr schon gesehen, aber so aus der Saison oder so die Saison zu starten, ist schon wieder so ein Statement, auswärts so abzuliefern und viel, viel krasser. Weil wir wussten, dass die Offense geil ist. Ne? Der Andrew Hopkins, 2 Touchdowns. Kyler Murray hat 4 Touchdowns, 1 Interception. Fast 300 Yards. Christian Kirk, 2 Touchdowns. Ich fand aber viel geiler diese Defensive Performance. Weil es war nicht nur Chandler Jones. Leute, ich sage es euch. Wenn du einen Pass Rusher hast, der 5-6, was 3 im ersten Quarter, wirst du kein Spiel gewinnen. Es ist einfach so. Chandler Jones hat alleine diese Defense erst getragen. Und alle haben dann sozusagen diese Energie gespürt. Derrick Henry im Lauf konnten nichts machen. Im Pass, Taylor Lewan kommt von seiner Verletzung
aber,
zurück.
Aber du musst doch mal Fakten dahinter packen. Derrick Henry, 17 Rushes für 58 Yards. Das war's.
Das war's.
Wir reden hier von einem 2000-Yard-Rusher.
Ja.
Das war's.
Das war's. Ryan Tannehill, 21 auf 35 Pässe angekommen, 212 Yards, 1 Touchdown, 1 Interception, 6-mal gesackt, 5-mal von Chandler Jones, nachdem, für die Leute, die es nicht wissen, Chandler Jones hat sich seinen Bizeps gerissen letztes Jahr und war out for season, kommt so zurück, er ist einer der besten Pass-Rusher in der NFL und hat so einen Chip on his shoulder, dass er da so zurückkommt. Und weißt du, was da scary ist, Patrick? Wenn er nächste Woche oder so der Fokuspunkt ist von der Protection, rat mal, wer noch in dieser Defensive Line ist, und ich sage dir, J.J. Watt wird auch so ein Spiel, nicht 5-6, aber so ein 3-Sack-Game in den nächsten paar Wochen haben, weil der ist nur noch motivierter, wenn er sieht, dass Chandler Jones auf der anderen Seite so abgeht.
Jetzt will er auch essen.
Jetzt rastet er aus. Ich sag's dir.
Ja, aber es war ja nicht nur Chandler Jones und was da up front passiert ist. Isaiah Simmons, hast du diesen Stop an der Goal-Line gesehen?
Gegen Derrick Henry.
So nämlich. Dann auch die Defensive Backs,
so
Byron
nämlich.
Murphy. Also das war schon krass, was diese Defense geleistet hat. Und sie haben es geschafft tatsächlich, die Tennessee Titans die wichtigste Dimension zu nehmen, nämlich Derrick Henry. Und dann musst du sagen, ja gut, dann der Pass-Rush, wenn du einen Spieler mit 5-6 hast, ne? Ja, dann ist auch alles aus. Dann ist Coverage auch einfacher, wenn du so unter Druck bist. Weil wenn du dir Third Down Efficiency anguckst, 5 von 14. Titans, beim dritten Versuch sind sie vom Platz gegangen. So, und Kyler Murray mit seinen Laufwarzen. Also, das war schon heftig. Und diese Connection, dieser komische Across-His-Body-Throw zu DeAndre Hopkins. Ey, das war schon... Und auch Christian Kirk hat richtig abgeliefert. Richtig, ne?
Taylor Lewan, die 77 von den Tennessee Titans, der vernascht wurde von Jenna Jones den ganzen Abend. Ist ein All-Pro, aber er kam von einer Verletzung zurück, hat direkt nach dem Spiel getweetet, got my ass kicked today, no way around it. I let the team and the fans down. Thank you, Chandler Jones, for exposing me. It will only force me to get better. Respekt. Das muss man auch erstmal, aber er wusste, er ist ein smarter Kerl.
Ja, da musst du nicht sagen, das ist besser, sowas zu machen, wenn du den Arsch so offensichtlich
zurückbekommst. Jeder hat es gesehen.
Dann sag, ey, er hat mich gerippt, ich packe ein bisschen Voltaren von Björn Werner rauf, es wird wieder.
Nein, das brennt, das darfst du nicht machen.
Weißt du, das brennt in der Tumme.
Eine offene Wunde darfst du doch kein Voltaren packen, Mann.
Ach so, die ist ja nicht offen, die ist ja nur gestretched. Ja,
nee, du hast gesagt gerippt, also ist offen. Okay. Ich hab schon wieder so viele Sachen in meinem Kopf.
Aber das war schon großes Kino und die Mobilität von Kyler Murray, ne? Die macht natürlich dann auch den Unterschied dangerous. Mit seinem starken Arm, weil der der rennt da hinten rum und sieht schon wieder aus, in der ersten Woche musst du gleich sagen, ja, MVP-Kandidat. So, aber Ruhe. Es war Woche 1, aber es war ein Major Upset, da lagen wir beide falsch. Aber lass uns mal zur wirklichen Klatsche der Woche kommen. Also wirklich flat out. Warte kurz. Richtig geslippity-slapped wurden die Green Bay Packers, ey. Und was haben wir alle geschätzt? Ja, 12, 13
Siege. Ich hätte das nicht gedacht, dass das passiert.
Die wurden geslippity-slapped. Was heißt, sie wurden geslippity-slapped? Sie haben auf neutralem Boden.
In Jacksonville, genau.
In Jacksonville, weil in New Orleans hätte eigentlich das Heimspiel gehabt, aber da ist ja Ida.
Hast du das gesehen? Stadion war trotzdem voll mit Fans, ey, irgendwie, dass sie das so spontan, ja. Die hatten ja irgendwie nur, zwei Wochen Zeit und trotzdem haben Leute gesagt, wir reisen dorthin und gucken uns das
Spiel
an.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Fans da waren.
Ich weiß auch nicht, ob das voll war, aber
ich kann es dir gleich sagen, warte.
Hat sich einigermaßen voll angefühlt.
Guten Notizen. Ach komm schon. Wo sind denn die? Da steht doch, ich habe doch das Gamebook hier. Das Gamebook, wo ist denn das? Ach da, pass auf. Die haben ja beim TIAA Bankfield in Jacksonville gespielt und es waren, da steht doch immer hier, wie viel Attendance war. 35.000.
Das ist gut.
Du hattest wenig Zeit. Und du hast eigentlich zwei Auswärtsspiele in einem und du hast 35.000 Fans.
Da waren wahrscheinlich.
Ist gar nicht schlecht.
Jacksonville Jaguars-Fans waren wahrscheinlich im Stadion und wollten mal guten Football sehen.
Boah, sei doch nicht so jetzt. Aber pass mal auf. Die New Orleans Saints hatten ein Heimspiel, lagen aber im dritten Quarter. Ja, das war ja richtig eine Klatsche. Die lagen 31-3 oder 38-3. Irgendwann zurück im vierten Quarter. Also es war nicht so irgendwie, war dann irgendwie spät noch ein paar lustige, die lagen 38-3 im vierten Quarter zurück, aber so war ja auch
ich das. Das ist doch das feine Score.
Ich weiß, aber ich wollte sagen, sie lagen ja schon massiv im dritten Quarter schon zurück.
Na, 24-3, 24-3 am Ende des
24-3,
dritten Quarter.
24-3, genau. 17-0 oder 17-3 zur Halbzeit?
17-3, ja.
Was war bitte mit dieser Offense? Die konnten den Ball nicht laufen. Aaron Rodgers, Körpersprache bei denen war richtig schlecht.
Ich war so schockiert. Ich war wirklich schockiert.
James Winston, was ist mit James Winston los? Der erste Touchdown-Pass war ja eigentlich nur so ein Pitch nach vorne. Das war so ein Fly-Sweep, das zählt als Pass.
Ist okay.
Aber trotzdem, selbst wenn du den wegnimmst, 4 Touchdown-Pässe. Holy Schmuck.
Na, insgesamt 5. Du meinst genau, wenn du den jetzt wegnehmen würdest, aber James
wenn
Winston 14.
Wenn du den
14,
wegnimmst, 4, aber es
pass
sind
auf, er
5.
hat 6 Incompletions, 14 von 20, 148 Yards, nicht so viele Yards, aber 5 Touchdowns, keine Interceptions. Und das ist ja der Punkt, auf was alle achten werden dieses Jahr. Wie viele Turnover wird James Winston kreieren? Und du musst sagen, jetzt im ersten Spiel, das war mal ein Statement von James Winston, von Sean Payton, Head Coach von den Saints. Und vor allem aber jetzt will ich es einmal flippen, diese Defense von den Saints, ja, diese Defensive Line von den Saints, die Aaron Rodgers den ganzen Tag unter Druck gepackt haben, du kannst nicht eine positive Sache sagen bei den Packers zu diesem Spieltag. Es ist so, wie es ist. Die haben.
Weißt du, was mir am meisten Sorgen macht? Ja, er hat 2 Interceptions geworfen.
Warte, letztes Jahr nur insgesamt, glaube ich, 5. Der ist eigentlich dafür bekannt, nicht so
viel Interceptions. Du hast mal so ein Spiel, wo es nicht läuft. Aber was mich wirklich bedenklich stimmt, ist diese ganze Körpersprache. Und dann gerade am Ende, da war irgendwie gedroppter Pass.
Er hat die Haare aber geil. Die Frise kommt aus dem Helm aus.
Aber es sah massiv frustriert aus.
Das
klar. Aber du müsstest eigentlich auch erwarten, so hey, es ist das erste Spiel, ja, es läuft schief, aber schon so frustriert aufzutreten, das hat mich ein bisschen verwundert. Aber man muss auch sagen, guck mal, die New Orleans Saints hatten 171 Yard Rushing, 39 Rushes für 171 Yards. 39 für 171, Kamara 83, Jones 50, Jameis Winston ist gescrambled für 37. So, also das war schon, das macht dann nämlich den Unterschied, weil sie haben dann viele One-on-Ones kreiert und Jameis Winston hat die genutzt. Das ist, wie es ist. Aber, und der Wurf dieser 55-Yard-Pass zu Harris, Deonte Harris, der war
es ist halt
Zucker.
War das, ich habe die NFL vermisst. Ich mag ja alle, ich mag ja auch Football, alles, College, ELF, alles. Aber am Ende ist der Big Dog die NFL. Und was da immer passiert, ist unfassbar. Woche 1.
Aber sag mir mal, einige sind ja schon wieder verliehen, die Nerven. Oh Gott, Aaron Rodgers wurde gebencht. Leute.
Nein, das war kein.
Entspannt euch. Das Spiel war im Popo drinne. So, dann nimmst du deinen MVP und Hall of Fame Quarterback dann auch irgendwann raus.
Das erinnert mich
dein Backup.
Das erinnert mich
gleich. Erzähl mal.
Die Colts. Ja, lass kurz über die Colts
am
sprechen.
Ende.
Ich will es ganz kurz, willst weil ich weiß nicht, ob
nee,
ich
dann müssen wir auch zu dem Spiel springen, weil es ist ja auch nicht mehr viel zu sagen zu den Green Bay Packers.
Deswegen.
Das war ein Auftakt, wie du ihn nicht haben willst.
Wir haben, genau, pass auf, wir haben ja, also viele von euch da draußen werden wahrscheinlich das Spiel geguckt haben bei uns hier auf Pro7. Und da hatte ich eine ganz klare Meinung, weil ich weiß gar nicht, ob ich da der Einzige war. Ich hab mich so aufgeregt. Die Colts, meiner Meinung nach, haben am Ende aufgegeben. Das Spiel war nur mit 2 Touchdowns. Warte, das ist die Situation. 1:56, du hast noch ein Timeout und du liegst 2 Touchdowns hinten. Da gibt man doch nicht auf. Da probiert man doch noch ganz schnell zu scoren, einen Onside-Kick und nochmal zu scoren. Also es ist schwer. Die Situation ist natürlich schon, deine Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, sehr gering. Aber was machen die? Die laufen den Ball und einen kurzen Pass und dann lassen die Uhr runterlaufen. Das konnte ich gar nicht fassen.
Ich habe das gesehen, ich habe dich auch beobachtet, wie du denn da saßt mit Ellenbogen auf dem Tisch und
was passiert war. Ich war voll sauer. Ja. Weil eine Sache, ob ich eine Klatsche bekomme, auch jetzt, auch wenn es, weiß ich nicht, jetzt die Green Bay Packers Saints Situation, da kann ich es verstehen, nimm einen anderen Quarterback rein, aber dann will ich trotzdem von den Leuten, die auf dem Platz sehen und von dem Coach, dann benutzt wenigstens diese paar Minuten noch in diese Snaps, um was Gutes zu machen, weil Jordan Love kriegt nicht viele Snaps wahrscheinlich. Ne? Und dann nutze die Chance, weil du willst doch den Fans auch eine Message mitgeben, dass du Kampfgeist hast. Und da hast
ja,
du auch.
Also, aber warte mal, guck mal, dann müssen wir jetzt ja erstmal zurück. Die Seahawks waren ja bei den Colts im Lucas Oil Stadium zu Indianapolis. So, das Spiel ging aus 28-16. 2 Touchdowns, mit 2 Touchdowns haben sie verloren. Mhm. Und der letzte Score war Zach Pascal im 4. Quarter. Ne? Mhm. Mit 4:33 oder so und dann haben sie nochmal den Ball bekommen, irgendwie unter 2 Minuten.
Ja, eine Minute.
Haben aber 56 das erste Play war gleich
Lauf.
Ein Run.
Ja.
Dann ein Pass, wieder ein Run.
Aber das Gleiche, so, pass auf, das Gleiche war in dem
Two-Minute-Drill. In dem Drive davor.
Ja, genau, aber ich gehe jetzt nochmal in die erste Halbzeit, Two-Minute-Drill in der Halbzeit. Da war das so komische Entscheidungen, wo, ey, entweder du lässt jetzt die Uhr auslaufen oder du probierst es. Und dann war es irgendwie so, ich lass laufen und dann schmeiße ich den Ball tief und dann machen die so eine, so wie, es war so komische Sachen da. Aber egal, die Seahawks sind for real. Also wirklich.
Das sind sie immer am Anfang.
Aber diese Defense, warte, Carson Wentz, ich gehe nochmal ganz kurz darüber, trotzdem Respekt. Ich fand, der sah verdammt gut aus in der Situation, in der er generell ist in seiner Karriere. Ich glaube, die Colts werden es hinkriegen, die über die nächsten Wochen besser zu klicken. Du siehst aber gegen ein Team wie die Seahawks, ein Top-Tier-Team in der NFL, werden sie es immer schwer haben, weil die haben nicht so viel Talent auf der Skill-Position, auf der Receiver-Position, wenn du mich fragst. Weil du hast T.Y. Hilton, der ist on IR mit einer Nackenverletzung.
Das macht einen Unterschied,
weil die hatten Carson Wentz. Ob er sich jetzt das nicht getraut hat oder ob er keiner frei war, das weiß man am Ende eigentlich nie so richtig, außer man checkt da jeden Snap, den wir nie sehen, mit der Coaches-Cam und den Gameplan. Das ist halt so, aber Carson Wentz musste richtig einstecken und er ist gesund. Also man wusste ja nicht, ob sein Fuß das durchhält, aber er sah sehr mobil aus. Aber auf die andere Seite, die Offensive Line, also die Defensive Line von Seattle, die Defense, das war ja die Schwachstelle eigentlich so in der ersten Hälfte letzter Saison. Dann wurden sie besser zum Ende der Saison. Und da war aber jetzt Die D-Line hat richtig Gas gegeben. Das habe ich gestern gesagt. Ganze Zeit Gas geben. Top Offensive Line von den Colts. Und die haben es denen sehr schwer gemacht, Carson Wentz da hinten den Ball zu verteilen. Geiles Ding. Russell, ey, alle Seahawks-Fans. Ihr müsst einfach nur hoffen, dass es auch konstant über die ganze Saison so abgeht, weil die haben alle Spieler, um einen Super Bowl zu gewinnen.
Was? Oh, jetzt geht es schon wieder los. Ich fand aber gut zu sehen, dass auch Russ Wilson schon in dieser, ist ja eine neue Offense, ne?
Ja, neue Offense-Koordinator, ja.
So, und da, du siehst die ganze Körpersprache bei Russell Wilson, der will auch nochmal richtig beweisen. Ich glaube, diese ganzen Talks und dieses Misstrauen in das Front Office, wurden ja Sachen geleakt wie, ja, innerhalb des Front Office ist man nicht so davon überzeugt, dass Russell Wilson ein Top Elite, super, super Star Quarterback ist. So, aber es war ja schon ein bisschen Beef in der Offseason da, müssen wir ja sagen. Auch wenn sie im Nachhinein sagen, war alles Nick, wir sind happy.
Da siehst du aber auch, dass manchmal die, entweder waren das Leute, die gar keine Ahnung haben und die denken, die waren wichtiger, als sie sind, und dann waren sie unbekannter, also die wollten nicht genannt werden, ne? Wer ist jetzt nochmal in Englisch das Wort? Was suche ich denn gerade? Unbekannt. Was sagen die denn immer? Die sagen doch immer.
Anonyme Sourcen.
Ja, aber wie heißt denn das nochmal in Englisch? Scheiß drauf. Auf jeden Fall.
Ich weiß nicht,
Russell Wilson ist der erfolgreichste Quarterback in der NFL-Historie in den ersten 9 Jahren in der NFL. Mit den ganzen Quarterbacks, der hatte nie eine losing Season.
Mit Dan Marino und Peyton Manning zusammen.
Ja, das war
auch
eine
Touchdowns.
Das war eine Touchdown-Statistik. Aber er hatte noch nie eine losing Saison in seinen ersten 9 Jahren. Das ist so ein Quatsch, wer erzählt, dass er nicht ein Top-Quarterback ist. Das ist ein Hall-of-Fame-Quarterback, jetzt schon. Meiner Meinung nach ist er jetzt schon Hall-of-Fame-Quarterback. Er hat einen Super Bowl gewonnen und er hat die Statistik schon das zu backen.
Aber, um nochmal darauf zurückzukommen, sie haben ihr Laufspiel wiederentdeckt. Ich glaube, das ist für die Seattle Seahawks, als sie so erfolgreich waren, was war ihre Identität?
Beast Mode.
Laufen den Ball mit Beast Mode und spielen harte Defense. So, jetzt haben sie eine Defense, die up front stark ist, gut gespielt hat, und du hast ein Laufspiel und du hast Russ, der da richtig was zusammengekocht hat, weil Tyler Lockett 4 für 100, der 69-Yard-Touchdown-Pass. Was war denn da los, bitte?
Ich kann dir sagen, was los war. Wenn du 2000-Yard-Receiver hast, die beide Deep Threat sind, aber du nimmst DK Metcalf lieber und machst den Fokus, weil als Defensive-Koordinator kannst du nicht den Fokus auf zwei von diesen Waffen packen. Heißt, wenn du den einen, DK Metcalf, rausnimmst, wird ein Tyler Lockett irgendjemand One-on-One haben. Und Tyler Lockett hat 100 Catches und über 1.000 Yards und 10 Touchdowns letztes Jahr. Und das ist genau passiert. Russell Wilson hat einfach so einen starken Arm. 2 Big Plays. Die brauchen 2 Big Plays, um das ganze Spiel zu drehen und zu dominieren.
Weißt du, was ich interessant fand? Auch offensiv. Du hattest Tyler Lockett, sondern du hattest DK Metcalf im Slot bei seinem Touchdown, als er diesen Post gelaufen ist. 1-on-1 Corner oder Nickel hatte Outside Leverage. Keine Hilfe. War ein geiles Double-Post-Konzept. Und das war gut geplant, dass du sagst, okay, ich habe der Slot-Corner ist meistens ein kleinerer. Und wenn ich den One-on-One habe, packe ich ihn hoch weg von der Leverage vom Defender.
Das sah so unfair aus.
Das sah aus wie keine Ahnung, Optimus Prime gegen Christoph Ikedomisch. Noch schlimmer.
Das war wirklich.
Und keine
Linebacker-Hilfe underneath oder sowas halt. Da war nichts. Die ganze Mitte war komplett frei.
Ja, aber ich muss auch sagen, guck mal, Carson Wentz 25 von 38, 2 Touchdowns, keine Interception. Also es war jetzt nicht so, dass Carson Wentz das Problem war. Das darf man einfach nicht sagen. Ich finde so oder so, am ersten Spieltag siehst du noch am ehesten, wer hat einen guten Gameplan und wer nicht. So, weil irgendwann zur Mitte der Saison, weil es ist ja, du sagst das ja auch immer, es ist eine Copycat-League. Irgendwann zur Mitte der Saison kannst du dir rauspicken, was funktioniert defensiv gegen diese Offense, was funktioniert offensiv gegen diese Defense. Am Anfang hast du das noch nicht. Da geht es dann wirklich darum, wer hat den perfekten Gameplan.
Ja, genau, deine Philosophie. Das ist deine Philosophie als Coach, genau, die du implementierst.
Ja, genau. Und Indianapolis Colts war da weit im Hintertreffen. Wir gönnen es natürlich allen Seattle-Fans. Wir lagen da richtig. Wir lagen beide komplett verkehrt.
Ich lag bei ganz vielen Spielen nicht richtig. Ey, das ist schon wieder.
Mich, weißt du, was mich ärgert? Und dann lass uns mal bitte direkt zu diesem Spiel springen. Und zwar zu dem Spiel, was das späte Spiel, das war ja wirklich ein Blockbuster-Ding. Kansas City Chiefs gegen die Cleveland Browns. Ey.
Da dachtest du, du liegst richtig. Aber wenn du Patrick Mahomes hast.
Ey.
Warte. Oh. 33-29 gewinnen die Kansas City Chiefs. Zu Hause gegen die Cleveland Browns. Und die Cleveland Browns haben die erste Halbzeit. Oder sagen wir es mal so, sogar im dritten Quarter, na okay, da fing das Comeback dann an. Aber die erste Halbzeit sahen die aus, als würden sie hier jetzt die Kansas City Chiefs zu Hause, also auswärts, im Arrowhead Stadium, wo es so schwer ist zu gewinnen, wegklatschen. Und man muss...
Es stand 22-10 und ich dachte mir, okay, wer hat jetzt recht? Wer ist der Experte?
Aber das ist die NFL, das ist Football, da kann ich nicht so früh sprechen. Ey.
Aber es ist wie immer... Du wettest nicht gegen Brady und nicht gegen Mahomes. Das sind
Mahomes,
so zwei.
Ich habe gerade schon wieder gelesen. Damn. Er ist undefeated im Monat September. Er ist 11-0 im September, seit er in der NFL ist. Der hat noch nie im September, also die ersten vier Wochen der Football-Saison der letzten Jahre verloren.
Und wie die schon wieder durchgedreht sind. Tyreek Hill ist scheinbar uncoverbar.
Der Touchdown zum Schluss, pass auf, das, weil du es gerade sagst, dieser lange Touchdown zum Schluss, gegen Joe Johnson, ne, heißt der. Sein Vorname ist Joe, oder?
Du meinst den Safety von den Browns. Das ist der Free Safety, John Johnson.
John Johnson,
die 43,
sorry.
Das ist der bei den Dings, damals bei den Saints vorbeigesprungen ist, an Diggs.
Ach, stimmt. Das Alter habe ich gerade.
Guck mal.
Aber pass mal auf. Weil du sagst gerade erst, Tyreek Hill an Cover war.
Ach, hör auf.
Er läuft da rein an ihr vorbei, ein ganz anderer Speed. Und du siehst, wie er einfach noch hinterher joggt. Und dann kommt der nächste Szene, ist ein Teamkollege, der ihn einfach sagt, ey, das ist Tyreek. Du hast richtig gesehen, kannst nichts machen, Alter.
Mach dir nichts drauf.
Das war so richtig, ey, das ist Tyreek Hill.
Du hast 3-Zylinder Diesel, er hat V12.
Das hast du richtig gesehen. Und das war richtig so, er hat sich gar nicht aufgeregt. Das war so, Alter, was soll ich denn da machen? Geht nicht, kann keiner stoppen. Und das ist wirklich, und diese Würfe wieder von Patrick Mahomes, also da kannst du nicht, pass auf, da kannst du nichts kopieren. Da kannst du der geilste Coach sein von anderen Teams und probieren, so zu sein wie die Kansas City Chiefs. Du wirst nie die Kansas City Chiefs sein, weil was die drei da haben, Patrick Mahomes, Tyreek Hill und Travis Kelce, das ist eine andere Welt.
Und besonders Tyreek Hill. Ich meine, 11 für knapp 200, 75 Jahre Touchdown Pass, der ist schon wieder komplett durchgedreht. So, und wenn die Mobilität von Pat Mahomes wird auch oft unterschätzt, dass er dann doch aus der Pocket rauskommt, rausschlüpft, sich noch Zeit kauft. Oder der eine, er ist ja auch einen selber gelaufen, ne? Wo er rausgeflasht wird, wo ich denke, okay, jetzt haben sie ihn. Okay, jetzt wirft er. Nee, oder er läuft. Oh, ja, jetzt kriegt er einen harten Hit. Nee. Läuft unberührt in die Endzone, wo du sagst, okay, der hat diese, wie heißt das so schön, Deceptive Speed. So, und auf der anderen Seite bei den Browns, Laufspiel war okay, hey. Guck mal, die haben das Doppelte an Rush Yards, aber das hilft dir nicht, wenn dein Triggerman, guck mal, Pat Mahomes, wenn du das hier statistisch anguckst, ne, beide haben fast gleich viel Yards, 37-23. 21 Completion bei 28 Attempts Baker Mayfield. Das ist richtig gut. 27 von 36. Verdammt nochmal. Aber der Unterschied ist, Baker Mayfield wirft eine Interception, kein Touchdown. Und bei Pat Mahomes klingelt es dreimal. Der wirft halt drei Touchdowns. Und das ist dann der Unterschied zwischen einem guten Quarterback und einem Elite Quarterback.
Yep.
Das ist der Unterschied. Baker Mayfield ist nicht schlecht. Aber
er ist kein Elite-Quarterback.
Er ist kein Elite-Quarterback. Und man muss sagen, sie haben natürlich Jarvis Landry, Njoku, aber es fehlt der Tyreek Hill. Es fehlt halt, sie brauchen jetzt ganz schnell mal OBJ und der muss dann gesund sein und wirklich auch durchdrehen. Aber Hut ab vor den Brownies, bitte.
Weißt du, was ich da noch geil finde? Eine Sache noch zu den Kansas City Chiefs, was ich geil fand von dem Gameplan her. Die haben Chris Jones, den Defensive Tackle, haben sie auf die rechte, also aus der Defensive Sicht, auf die linke Seite, aus der Offensive Sicht, auf die rechte Seite gepackt. Weil deren Gameplan im Pass Rush war es, den besten Pass Rusher Chris Jones über die rechte Seite aus der Offense kommen zu lassen, die Pockets zu kollabieren, die Quarterback Pocket, und Baker Mayfield nach links raus zu flaschen oder durch die Line of Scrimmage. Weil was er am besten macht, ist, wenn er raus, was meisten Rechtshänder machen, nach rechts raus flaschen und dann können sie da alles gut sehen und gut werfen. Es war richtig verrückt zu sehen, wie dieser Gameplan auch funktioniert hat. Chris Jones hat da den rechten Tackle manchmal so, der hat immer den Bullrush genommen und dann war da hinten dran und hat immer Druck aufgebaut. Das war wirklich interessant, weil er ist ja eigentlich Defensive Tackle.
Genau, aber konzeptionell, warum machst du es? Weil du weißt, dass ein Typ wie Baker Mayfield rollt da rechts, der ist ja mobil. Und besonders, wenn er rechts rausrollt zu seinem Wurfarm, dann hat er fast 2/3 des Feldes, was er bedienen kann. So, von der Backside-Nummern fast, Backside-Nummern bis zur rechten Seitenlinie. Wenn du als Rechtshänder nach links rausgeflasht wirst, ne, ist es halt schwer, nach links zu laufen und dann zu werfen. Dann limitiert sich dein Wurfradius von eigentlich auf ein Drittel.
Außer?
Ein paar können, außer du bist Pat Mahomes, genau. Dann kannst du, Pat Mahomes kannst du nach links rausrollen und Russell Wilson kannst du rechte Nummer werfen. Aber der Normalsterbliche, der du ja auch nicht bist, du kennst das nicht, aber der normalsterbliche Quarterback rollt nach links raus und kann eigentlich basierend auf seiner Location vielleicht von Hash bis zur Sideline werfen, oder noch weiter. Also du reduzierst das auf ein Drittel des Feldes oder manchmal vielleicht sogar noch auf ein Viertel. Und das war der Gameplan, der aufgegangen ist. Aber ich muss sagen, die Cleveland Browns Fans müssen nicht traurig sein. Das war schon gar nicht schlecht.
Also Mayfield
war sharp, ey. Wirklich. 75% seiner Bälle angebracht.
An alle Cleveland Fans da draußen. Und alle, es ist kein Hate gegen Baker Mayfield. Er macht sein Ding, was er, also, weißt du, aber manchmal ist es einfach, kommt dieser Punkt, Patrick Mahomes, du wirst kein Patrick Mahomes kriegen aus Baker Mayfield. Und Baker Mayfield spielt seinen besten Football. Der hat abgeliefert. Aber du siehst, da kommt am Ende doch immer nochmal, wer ist wirklich das bessere Team, und die Chiefs, verdammt, also die sehen gut aus. Die sehen gut aus. So, was haben wir als nächstes? Was möchtest du? Ja, da waren so, ey, wirklich gefühlt jedes Spiel hat so übelste Storylines, ey.
Also, jede Woche, also ich habe da ja falsch gelegen, knapp, obwohl ich schon dachte, hab's drauf. Ja, jetzt bei dem Cleveland Browns Spiel.
So.
Ich habe ja gesagt, dass sie gewinnen, dass sie das Upset schaffen. Sie hatten es in der Hand und haben es verdorben. Ein Spiel, wo ich richtig lag, und ich weiß gar nicht, ob du auch auf die Texans getippt hast.
Nee, ich habe auf die Jaguars getippt.
Guck mal, und dazu kommen wir jetzt. Jacksonville Jaguars waren zu Gast im Energy Stadium zu Houston, Texas. Und Björn Werner hat getippt, dass die Jacksonville Jaguars mit seinem persönlichen Freund.
Es war nicht gewinnen. Ich dachte, Trevor Lawrence liefert ab, aber es war nicht der Fall.
Ach komm, weißt du, was das war? Das war auch eine Klatsche.
Das war eigentlich auch eine Klatsche.
Klatsche. Im dritten Quarter stand es 34-7. Und soll ich dir was sagen? Ich habe mich so gefreut für einmal für Taylor.
Ja.
In Cleveland verletzt, Starting Job verloren. Geht zu den Chargers, Lunge punktiert, Starting Job verloren. Und die danach gekommen sind, haben richtig geballt. Jetzt ist er hier, gewinnt das Ding. Und ich habe mich natürlich auch für Coach Cully gefreut, weil ich habe ja gesagt, wenn das einer hinkriegt, ne, dann der, sein bester Move, Lovie Smith als Defense-Koordinator zu holen. Dann haben sie ja noch Danny Amendola geholt, sozusagen. Der war ja schon von der Bildfläche fast verschwunden. Und den hat er jetzt nochmal zurückgebracht. Warum? Danny Amendola war ja auch 2009 bei den Philadelphia Eagles. Das war ja einer in der Receiver-Crew von David Culley, war ein Free Agent, war einer von den Wurstköppen, die ich coachen durfte. Hat es dann ja aber geschafft. Und den hat er zurückgeholt. Und was soll ich sagen? Hut ab. Hut the fuck up vor Coach Cully und dem, was er da geleistet hat. Mit dem ganzen Bullshit? Ey, überleg mal bitte, was in Houston los war. Da haben einige gesagt, ja, 0 und 17. Das wird nichts. Es kann gar nichts werden. Das ist unmöglich. Dieses Team wird vielleicht gar kein Spiel gewinnen. So, jetzt haben sie schon mal, können sie wenigstens sagen, hey, wir hatten diese Saison ein winning record. Ja, ist ja so. Du musst ja irgendwas Positives musst du ja suchen. Aber Running Game war nice. Ich muss mal gucken. Ach so, guck mal hier. Ah, ja. Tyrod Taylor, ich suche gerade die Stats, aber Tyrod Taylor, der ist ja auch schon 32, aber der bewegt sich noch ganz schön gut, der Junge. So, guck mal. Tyrod Taylor, 4 Rushes für 40, längsten für 29 und der hat, so jetzt halte ich fest, 21 von 33 Pässen angebracht, also rund 60% seiner Bälle oder noch ein bisschen mehr kamen an, knapp 300 Yards, 2 Touchdowns, keine Interceptions. Fehlerlos das Spiel gemanagt. Brandon Cooks hatte einen absurden Catch, komplett absurden Catch, abgeliefert, 132 Yards, 5 Catches. Danny Amendola hatte auch einen kurzen Touchdown-Pass, reliable. Und ansonsten sind sie den Ball gelaufen mit Melvin, mit Mark Ingram und Philip Lindsay. David Johnson haben sie mehr als Receiver eingesetzt. Es war ein geiler Gameplan. Ein geiler Gameplan. So, und auf der anderen Seite, was war da mit dem First Pick Overall los?
Der hatte 3 Interceptions. Ich glaub,
aber auch
das
3 Touchdowns.
Ich glaube, das waren die meisten Interceptions. Was habe ich gesehen? Die meisten
in seinem Leben.
Warte, er hat in College nicht ein einziges Spiel gehabt, wo er 3 Interceptions hatte. Bei Clemson. Doch, habe ich gelesen. Doch. Der hatte bei Clemson in den 3 Jahren, wo er da war, hatte nicht einmal ein Spiel mit 3 Interceptions. Und dann, das ist dieser Welcome to the NFL-Moment, aber es war, wie gesagt, sehr hilflos. Ja, ich hätte gedacht, da kommt mehr Energie von den Jaguars. Aber du hast alles gesagt, komm, da brauche ich gar nicht. Das ist schade, ich bin mal
was
gespannt.
Was hast du denn zu Urban Meyer, zu deinem Homie?
Was soll ich Urban Meyer sagen? Das ist was Scheiße, weil du hast ich dachte, da ist ein bisschen mehr Energie drin, also... Du kannst nicht gegen die Texans, die in so einer Situation so eine Klatsche kriegen. Das sieht nicht gut aus.
Ja, aber willst du der Defense nicht auch ein bisschen Credit geben? Die haben Murder Guy Third Down Defense gespielt und Murder Guy Third Down Offense. Ich meine, die hatten einfach einen Murder Guy Plan.
Ich gebe den Texans Credit, weil die kamen raus und die hatten Chip on the Shoulder und die wollten Football spielen und haben gesagt, wir beweisen es den allen. Und Jacksonville hatte das nicht, obwohl sie eigentlich genau diese gleiche Mentalität eigentlich hätten haben sollen, ne?
Und jetzt frage ich dich, ist das Problem, weiß ich nicht.
hör auf zu hetzen, Alter. Leute, ich mag den, wie gesagt, ich habe persönliche Historie mit Urban Meyer.
Auf Papier ist die Texans Defense eine der schlimmsten.
Ja, aber so haben sie nicht gespielt.
Und die Offense, ist Urban Meyer nicht ein Offensive-Guru?
Ja, der war mit Tim Tebow sehr
erfolgreich. Aber diese Offense sah noch überhaupt nicht so aus, als wäre sie irgendwo da, wo sie sein sollte.
Nee, irgendwie nicht. Ne? Also ich bin gespannt. Wie gesagt, es ist Woche 1. Wir sehen das, also alle paar Wochen wird sich hier was ändern bei Teams. Und ich bin mal gespannt, wie sie darauf reagieren, wie Urban Meyer das Team zusammenhält. Oder ob wir in Woche 4, 5, 6 schon irgendwie hier, keine Ahnung, Meier-Gerüchte hören. Er ist der Schlimmste und der College-Shit funktioniert nicht und was man ja schon ein bisschen hört, aber das wird sich nochmal, glaub mir, wenn man verliert in der NFL, ist es nie gut, weil dann fangen Leute an, die Finger auf andere Leute zu zeigen und dann geht die Shitshow richtig los. Komm, wir gehen mal
Apropos Shitshow.
Warte, ja.
Lass uns, also, ich würde sagen, oder wo willst du denn jetzt hin?
Ich möchte kurz zu dem Parallelspiel auf RAN.de die Pittsburgh Steelers und die Buffalo Bills. Die Pittsburgh Steelers marschieren da rein in Buffalo und Josh Allen sah überhaupt nicht aus wie der Josh Allen, den wir aus dem letzten Jahr kannten, der irgendwie Zweiter wurde im MVP-Race, weil diese Pittsburgh fucking Defense, sorry, die ist weiterhin,
was ist denn jetzt so?
Die ist weiterhin die Seele dieses Teams. Die Offense von Pittsburgh, ja, Big Ben, wir wissen alle, was Big Ben jetzt gerade ist, halt, ne? Hoffentlich keine Interceptions werfen, ein bisschen managen. Laufspiel war wieder nicht da mit Najee Harris, also sie haben immer noch ihre Baustellen in der Offense, aber ich sag dir eins, diese Defense, wie die spielen.
Defense spielen und Field Goal schießen mit Boswell.
Aber da kommst du trotzdem weit. Wird es zum ganz tief in die Playoff reichen? Nein, aber ist ja egal. Wir sind ja erstmal am Anfang der Saison, Woche 1. Und TJ Watt liefert gleich ab mit 2 Sacks. Es geht gleich los hier. Einer der most underrated defensive tackle, Cameron Hayward. Der ist so underrated, weil der liefert jedes Jahr ab und irgendwie wird der nicht in diese Top 5 Defensive Tackle Kategorie gepackt, obwohl er eigentlich da reingehört. Kannst du mich noch hören?
Ja, ich höre dir zu.
Achso, okay, weil jemand
hat.
Jemand hat dir gerade angerufen auf dem Computer und deswegen bist du so dunkel geworden und deswegen dachte ich, du hörst mich gar nicht mehr.
Achso, ich bin jetzt bin ich schwarz, weil bei dir jemand anruft. Ich war vorher schon. Das wusstest du, ne? Guck mal, jetzt finden wir raus, dass deine Frau erst weiß, dass du schwarz bist, wenn jemand anruft. Oh Gott.
Ey.
Also du bist, aber bist du jetzt mehr enttäuscht oder überrascht von den
Überrascht. Ich bin nicht überrascht, dass die Steelers gute Defense spielen. Ich bin überrascht, dass diese Offense von den Buffalo Bills aber keine Antwort für diese Defense hatte. Weil wir haben letztes Jahr auch gute Defense gesehen, also gute Teams gesehen gegen die Buffalo Bills, die auch gute Defense haben. Und da war mehr los. Und zu Hause, so diesen ganzen Momentum,
zu Hause,
diesen Momentum mitzunehmen, Josh Allen, alles wurde bezahlt. Und wie, ja, da dachtest du, da kann man mehr erwarten. Die Buffalo Bills-Fans sind ja irgendwie schon im vierten Quarter, Anfang vierte Quarter oder so Mitte schon abgehauen. Da waren Bilder, dass sie schon abgehauen sind, weil sie keinen Bock mehr hatten. Weil sie wussten, das Spiel ist zu Ende. Aber Shoutout an die Steelers, die es geschafft haben, bei den Bills Mafia, wo schwer ist es zu gewinnen in letzter Zeit, da haben sie sich einen mitgenommen, einen Sieg.
Weißt du, wie mir das ein bisschen vorkam? Das kam mir ein bisschen vor, das ist halt gefährlich, wenn du auf einmal der Top-Dog in deiner Division bist und du glaubst deinen eigenen Hype.
Oh,
so, ja. kam mir das ein bisschen vor. Sie haben ja zur Halbzeit
Believe the Hype.
Oh Gott. Guck mal, sie haben zur Halbzeit 10-0 geführt. So, dann im dritten Quarter gab es dann 2 Field Goals und stand 10-6. So, dann kam Big Ben mal zurück mit einem kurzen Drive und dann stand es 13-10. So, und dann ging offensiv nichts und dann war es doch der geblockte Punt, der den Unterschied gemacht hat. Der hat ihnen dann doch sozusagen diesen 20-20-10-Lead gegeben. Dann haben sie wieder nur ein Field Goal geschossen, Boswell noch ein Field Goal und dann war's. Also, und dann hat die Defense das Ding nämlich gewonnen am Ende. Also es war jetzt auch nicht so, dass Pittsburgh irgendwie das Laufspiel etabliert hat. 75 Yards, 3,5 pro Lauf. Noch das Big Ben mit 188 Yards hier die Wurst vom Teller gerissen hat. Der hat gerade irgendwie 55% seiner Pässe angebracht. Also es war jetzt auch nicht so geil. Aber es geht zurück auf diese Defense, die richtig garstig ist.
Knusprig.
Aber ich sag dir eins, es wird nicht reichen.
Na, es wird nicht reichen, nicht tief reichen. Du meinst jetzt den Super Bowl zum Beispiel zu holen. Das wird sehr
ja,
schwer.
Ja, irgendwas in den Playoffs. Vielleicht schaffen sie es sogar mit Ach und Krach in die Playoffs, was ich bezweifle. Aber es wird nicht reichen, um irgendwie irgendwo einen Run zu machen.
Aber ja, wie gesagt, ich mag diese Defense. Ich bin ja ein Fan von guter Defense. Du hast Devin Bush, den Linebacker, der hatte 10 Tickets. Fitzpatrick. Schön zu sehen, dass Bush nach der Verletzung wieder am Start ist und auch abliefert. Ist gut.
Ja, hast du die Statistik gesehen, dass die Pittsburgh Steelers Die bringen jetzt Druck mit einem 4-Man-Rush. Die haben nur zweimal geblitzt bei den 54 Pässen. Und noch vor ein paar Jahren haben die ja irgendwie fast 40% ihrer Plays geblitzt.
Aber ich sag's dir und sage ich immer wieder, wenn du 4 Dogs in der Defensive Line hast und du weißt als Defensive Koordinator, ich muss nicht blitzen, um Druck zu generieren, dann ist es die halbe Miete.
Richtig. So, dann lass uns mal über bitte die Chargers gegen Washington sprechen. Ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, gesagt, Washington gewinnt zu Hause.
Ich hatte die Chargers.
Und ich hab voll ins Klo gegriffen. Aber ich habe ja die Highlights jetzt geguckt. Das waren die letzten Highlights, die ich geguckt habe. Was war denn mit Fitzmagic? Warum war der raus auf einmal?
Der hat sich an der Hüfte verletzt. Aber ich bin ganz ehrlich, also sehr, auch sehr früh im Spiel.
Entschuldigung.
Aber Tyler Heinicke, oder Heinicke, wie sprechen die Amis hier hinaus? Heinicke? Oder
ist so ein deutscher Name, Heinicke.
Heinicke, ey.
Der hat übrigens auch eine Parzelle. Der hat auch eine Parzelle im Kleingartenverein Kleinmachno neben Ralle Jolly.
Was ist eine Parzelle? Eine Laube.
Der hat eine Laube. Der heißt eigentlich Thomas Heinicke und Ralle Jolly. Eine schöne Laube, aber eine Spitzdachlaube.
Hat so einen schönen Kohlegrill noch und eine schöne, so ganz alte Gartenmöbel, so diese Klappstühle.
Du weißt, wo ich meine.
So, also, das sah aber, sagen wir es mal so, ich glaube, das Quarterplay ist durch die Verletzung jetzt nicht schlechter geworden.
Nein,
die Defense, wie erwartet.
Heinicke hat geliefert.
Ja, die Defense, wie erwartet, sehr stiff von Washington, die sind gut. Aber ich habe gesagt, Justin Herbert wird der Difference Maker sein für dieses Team. Das wird jetzt, wenn Justin Herbert mit mehr Erfahrung hat er auch wieder, achso, warte mal, die Chargers gewinnen auswärts 2016 gegen das Washington Football Team. Und das kam alles auf, ins vierte Quarter auf diesen letzten Touchdown. Da war Washington, hat ja 16-13 geführt. Und dann kommt Herbert da mit einem Pass auf Johnson. Nee, warte, nicht Johnson. Warte. Mike Williams,
das lange Gericht.
Macht den Sack zu. Und da hat er so ein bisschen diesen. Was hast du gesagt? Ich hab das gestern gehört in unserem Matz. Wie übersetzt man denn Ice Cold Veins? Du hast es ganz anders, übersetzt.
In den Venen.
Eiswasser hast du gesagt. Ich so, dieser verdammte,
Alter. Ich so,
dieser verdammte Typ mit seinen Sprüchen, Alter. Ich hasse ihn, Alter.
Ja.
So. Aber der war eiskalt. Und man sagt ja normalerweise, ne, wenn du ein gutes Rookie-Jahr hattest auf der Quarterback-Position, Sophomore Slump, sah nicht so aus. 337 Yards, ein Touchdown, eine Interception, aber hat abgeliefert im richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, das wird ein sehr aufregendes Jahr für die Chargers. Ich glaube, die werden viele Spiele gewinnen. Aber?
Ja, die Keenan Allen, 9 Catches für 100 Yards, hat auch richtig abgeliefert. Mike Williams, der Große.
Kann ich noch eine Sache da hinzufügen? Dass Allen und Williams, die haben mir Herbert in Stich gelassen, erst mit mega vielen Drops, ne? Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Die haben sehr viele Drops gehabt und dann zum Schluss haben die es endlich mal hinbekommen. Also hätten die nicht. Die Bälle waren da, weißt du? Aber die Receiver haben echt erstmal. Und Keenan Allen eigentlich ein sicherer Typ. Also so ganz einfache Drops. Ja. Aber ey, das. Ich bin mal gespannt, wenn sie eine bessere Offense sehen, ob die Defense von den Chargers auch so ist, wie ich das ganze Zeit gesagt habe. Ne? Weil ich denke, mit Derwin James und Joey Bosa und also all den Leuten da drin in der Defense kann es eine starke Defense werden. Aber die haben auch eine starke Fokus.
Wichtig war ja erstmal für Brandon Staley, dem First-Year-Head-Coach, auswärts gleich ein Sieg beim Washington-Football-Team. Ist schwer, da zu gewinnen. Und da hat er sich gleich einen Sieg geholt. So, deshalb.
Pass auf.
Hut ab.
Ich hab's gesagt. Jalen Hurts bei den Eagles. Du hast auf die Falcons getippt.
Du bist.
Ich hab's gerade gesehen. Sorry, ich hab's gerade gesehen, weil ich habe ja hier, ich habe ESPN immer offen, Leute, und habe hier die ganzen Scores und dann kannst du draufklicken und dann hast du da alles vorliegen. Für die neuen Leute, die es immer noch auch wieder neu dazukommen, ihr könnt überall, ihr könnt auf YouTube die.
Wo bist du denn jetzt?
Ich bin jetzt bei den Eagles, Falcons. Ich wollte mal ganz kurz den Zuhörer und Zuhörerinnen, Zuhörer, ich kann einfach nicht mehr zu normal sagen, das ist wirklich unfassbar. Umsonst kannst du Highlights auf NFL.com sehen, du kannst auf YouTube die längeren Highlights sehen. Glaub mir, die NFL gibt dir alles, um alles zu konsumieren, was du brauchst.
Das stimmt.
Ohne Geld
das
auszugeben. Stimmt. Du kannst wirklich alle. Aber die Eagles gewinnen bei den Atlanta Falcons 32.
Haben wir beide richtig getippt?
Was? Du hast die Falcons getippt?
Nein.
Lüg
ich habe nicht die Falcons getippt.
Ich gehe auf Instagram ganz kurz.
Getippt.
Doch, du hast gesagt Maddie Eyes.
Nein.
Warte. Ich hab einen Beweis hier. Warte.
Was? Was habe ich denn geraucht dann?
Ah nein, okay, sorry. Wir beide haben die Eagles getippt.
Oh, guck mal, wie du mich hier
unterbrochen hast. Und Marc, Kasim, Marc Kasim und Sami haben auch die Falcons getippt. Die haben gar keine Ahnung.
Ja, die haben gar keine Ahnung. Siehst du mal. Wir haben keine Ahnung.
Warte, wir machen, Patrick, was ich gesagt habe zu Iterus, wir werden jetzt hier, dass jede Woche werden wir unsere Picks öffentlich machen, also auch die anderen Jungs, Marc Nsocha, Kasim und Sami, und dann werden wir jede Woche sozusagen bis zum Ende der Saison das tracken und gucken, wer der bessere Tipper ist von uns.
In der, der beste Stripper ist Kasim Edibari.
Der Stripper, ja.
So, dann erzähl mal. Young Wei Ku hat aber 3-0 Führung eingeläutet. Und dann lief es nicht mehr. Weil Jalen Young Hurts. Wei Ku war der Einzige, der gescored hat.
Jalen Hurts sieht aus wirklich vom Playing-Stil in diesem Spiel, sah aus wie Russell Wilson. Und es hat unser Itrus, unser lieber Grafikdesigner, ist ja ein riesen Eagles-Fan. Und wir hatten kurz geschrieben und er hat das halt gesagt. Und ich war richtig so, du hast vollkommen recht. Er sah, das war vom Playing-Stil, er fühlt sich sehr wohl da hinten. Er fühlt sich wohl, wenn der Druck kommt, auszuweichen, sich die Zeit zu holen und trotzdem downfield die Pässe zu verteilen. Und ich mag ihn. Ich mochte ihn schon letztes Jahr, wo er übernommen hatte. Du hast eine ganz andere Energie gespürt. Und 27 von 35 Pässe angekommen, 264 Yards, 3 Touchdowns, keine Interceptions und Devontae Smith, der Rookie-Receiver, auch mit seinem ersten Touchdown gleich im ersten Spiel. Yeah. Wie Jamar Chase, werden wir auch noch drüber sprechen, hat er ja auch einen Touchdown. Und Jalen Waddle auch. Alle drei hier First-Round-Picks, ne, die hintereinander hatten gepickt wurden, hatten alle einen guten Tag. Und das war auch eine Klatsche. Also die Defense, diese Veteranen, das war ja mein Punkt im Scouting-Report am Freitag. Ich glaube, diese Defense von den Eagles ist zu gut. Die haben so viel Erfahrung. Das Problem ist, die waren nur auch gut angeschlagen letztes Jahr. Und die haben Maddie Ice komplett zu Maddie. Verdammt, ich habe keinen Spruch parat.
Ja, da ist ihm das Eiswasser irgendwie. Ist ihm verdammt.
Die Schlepphone rutscht.
Runtergerutscht. Aber pass auf, ich muss jetzt einmal disagreeen mit unserem Freund Nils Iterus und mit dir. Und Jalen Hurts und dem Quervergleich zu Russell Wilson. Sie sind beide ähnlich, dass sie aus der Pocket, dass sie sehr komfortabel sind, da rausrollen. Aber vom Style her ist Jalen Hurts, der ist so ein Glider, der ist viel flüssiger. Es sieht fast aus wie laissez-faire, wenn du weißt, was ich meine.
Nein, weiß ich nicht.
Okay, das sieht fast gelangweilt aus bei ihm.
Ja, so wie.
Weißt
so,
du? Ja. Und Russell Wilson sieht nicht gelangweilt aus. Wenn er in der Pocket ist, ja, okay. Ist der Augen auf und rechts, links, weg. Jalen Hurts ist, okay, da kommt er, warte, lass mich mal kurz in der Matrix nach vorne. Nochmal da. Und dann rennt er los und es sieht alles easy aus. Der gleitet und ist flüssig.
Das hat
Russell Wilson nicht.
Nee, pass auf, zum Beispiel jetzt ein Beispiel Kyler Murray, der ja auch das gut kann. Bei ihm sieht es aber alles hektisch aus, ne? So, wenn,
ja, aber zack, seine zack, Beine zack, sind auch nur genau. 40 Zentimeter lang. Aber Jalen Hurts ist ein Glider und die Ruhe, die er ausstrahlt in seiner Pocket, das ist schon beeindruckend. Das war ja erst sein fünfter Start sozusagen, ne? Oder?
Also nicht, ja, letztes Jahr hat er.
Wie viel hat er denn?
3 oder 4, ja, letztes Jahr.
Genau, auf jeden Fall. 35 so. Mal die Piff Wahnsinn. Geworfen, 27 angebracht, 3 Touchdowns. Und Spielzüge zu verlängern und dann so geschmeidig deine Augen das Feld runter zu halten, das war schon nicht schlecht. Dann, guck mal. Und er gibt dem Ganzen natürlich eine andere Dimension. Miles Sanders, 74 Yards Rushing, Gainwell 37. Ja, aber dann hast du ihn noch mit 7 Läufen für 62. Konnichiwa, Bitches. So, jetzt hast du 62 Yards Rushing obendrauf zu 260 Yards und 3 Touchdowns durch die Luft. Das war beeindruckend, wie er auch seine jungen Receiver bedient hat, die aber auch am Leben geblieben sind, wenn er gescrambled hat, ne? Das war schon nicht so schlecht. Und auf der anderen Seite, du, Matty Ice kann es noch, aber ey, guck mal, das fängt schon damit an, dass Cordarrelle Patterson, der war mal ein Receiver und Return Specialist, der ist jetzt der Leading Rusher bei denen. Der spielt Tailback. Wo ich sage, okay.
Das hat er aber auch schon, bei wem war
bei
er?
Bei den Patriots gemacht.
Genau, da hat er auch schon so ein bisschen halt, ne? Aber er ist halt, ja. Aber er sollte nicht dein Leading Rusher sein, sagen wir es mal so. Er sollte nicht deine primäre Laufattacke da sein.
Und deshalb sage ich ja, wir haben ja drüber gesprochen, diese Falcons sind im Umbruch. Ja, ist Kyle Pitts ein geiler Tight End und Ridley auch kein schlechter Receiver, aber dann wird's halt dunkel. Hayden Hurst hat die Wurst auch nicht vom Teller gerissen und diese Defense ist halt, hat 434 Yards aufgegeben, während die Falcons Offense 260 Total Yards nur auf die Kette gebracht hat und bei Third Down 3 von 14. Und diese Defense mit, wie heißt denn das dicke Ding noch in der Mitte? Oh, Cox, Fletcher Cox. Fletcher Cox ist ein verdammter Mann zwischen Jungs. Mhm. So, aber hey, Jalen Hurts, und guck mal, das auch Geile ist für die Offensive Line, ne? Weil der so ein Glider ist in der Pocket, ein Sack. Was meinst du, wie oft ein anderer Quarterback gesackt worden wäre, wenn er nicht Jalen Hurts wäre? Also Hut ab, Jalen Hurts scheint die Antwort zu sein. Da war auch ein geiles Pickplay im Design, ne? Also dieser Pass zu Smith von Jalen Hurts, das war schon ziemlich nice, aber er ist decisive, der weiß wohin mit dem Ball. Also ich bin zufrieden. Ich war ja ein bisschen Jalen Hurts Zweifler.
Du mochtest ja das
Spiel. Ich habe nie gesagt, ich mochte den nicht. Überhaupt nicht. Der ist ein erstklassiger Competitor und First-Class-Citizen und ein Mörder-Talent. Ich war nur nicht sold, dass er sofort die Last tragen kann.
Ein Eagle-Tailer.
So, aber jetzt ist er im zweiten Jahr. Jetzt ist doch alles Jubdi-Bubdi.
Jubdi-Bubdi im zweiten Jahr. Joe Burrow nach seiner Kreuzbandriss. Was für ein Spiel. Die Bengals gewinnen zu Hause in der Verlängerung in Overtime 27-24, nachdem die Vikings in der Nachspielzeit haben sie den Ball und geben Fummeln ihn und geben den Bengals die Chance und dann ein Pass da, zack, und dann Field Goal beim gewonnen. Geil.
Das war, ich muss sagen, ich bin immer noch auf dem Joe Burrow Bandwagon, ne? Also wenn da draußen einer ist, bitte im Bus mit Bengals, Joe Burrow, ich bin nicht hinten drin, ich bin vorne, ich fahre das Ding. Joe Burrow, ich bin ein Mörder-Fan, wurde wieder fünfmal gesknetzt, aber
du Kreuzbandriss hattest, wirst du
aber er weiß, aber er weiß jetzt auch, wenn ich gesackt werde, wie ich gesackt werde. Nicht mehr, ich stehe da und versuche einen Sack zu brechen. Weil einige Quarterbacks stehen dann da drin und nehmen den Throw und haben ihre Füße fest im Boden und versuchen, diesen Sack zu brechen. So gerade mobile Quarterbacks. Aber du musst halt wissen, wenn du eine Verletzung hast und lange spielen willst, dann musst du es eigentlich machen wie Tom Brady. Guck mal, da kommt noch einer in der Nähe und haucht dich an. Ey, kannst du mich mal anhauchen? Und dann fällt er um. Also ist deine Karrierelänge. Aber ja, die Efficiency, 20 von 27, wurde es fünfmal gesackt. Zwei Touchdowns, keine Deception, Quarterback Rating 128,8. Ohne viel Protection, nicht schlecht. Und dann guckt er bitte das Running Game an. Joe Mixon, 127, nice. Jamar Chase, erstes Spiel als Pro nach einem Jahr Pause. Er hat ja 20 nicht gespielt. 5 für 101 und ein Touchdown.
Und er
Higgins
hat sehr viel, pass auf, Jamar Chase, hast du es gehört, wo er gesagt hat? Weil er
hat sehr viel Shit bekommen.
Und dann hat er gesagt, dass die Bälle in der NFL ein bisschen größer sind als im College und das ist der Grund.
Weil er hatte im Camp ein paar Probleme mit Drops und er hat dann gesagt, ja, der Ball ist irgendwie anders, ist ein bisschen größer, deshalb habe ich ein bisschen Probleme und alle natürlich, ja, jammer, ganz hoch gepackt und dann so.
Er hat die Hater gesilenced.
Zusammen mit seinem Kumpel, und du hast gesehen, als er den Touchdown gefangen hat, dieses lange Ding über 50 Yards, war sofort Joe Burrow bei ihm. Weißt du, was ich sehr respektlos finde?
Was denn?
Das NFL bei den Highlights, ne, den langen auf YouTube, geht das Ding in Overtime, dann komplettieren sie den langen Pass und dann zeigen sie nicht mehr das Game-Winning-Field-Goal. Was?
Bei einem.
Die Highlights gehen bei 6, gehen dann einfach da zu Ende, laufen die aus bei 24-24 und die zeigen nicht von McPherson dieses Field Goal.
Bei NFL.com wollte ich die Saints anklicken und dann war auf einmal so Drew Brees with the pass. Hä? Und dann, die haben noch von letztes Jahr das Matchup sozusagen die Highlights da reingepackt, in der Kolumne oder Artikel sozusagen von diesem Jahr.
Das ist ja wie in der European League of Football. können die mal Gas geben? Aber lass uns mal auf
auch die
andere
NFL
Seite
ist menschlich. Wusstest du, dass ich wusste, diesen Nickname habe ich, also das wissen wahrscheinlich die ganzen Vikings-Fans hier in Deutschland. Ich wusste gar nicht, dass Kirk Cousins Nickname Mr. Checkdown ist.
Nee, das wusste ich auch nicht.
Das, irgendwie anscheinend habe ich zum ersten Mal irgendwie gerade gehört, habe das nie so mitbekommen. Und weil er halt natürlich, er hat immer stabile Zahlen, ne, am Ende, aber weil wenn du sein Passyards pro Versuch siehst, ist es halt sehr komisch, also sehr komisch, würde ich gerade sagen. Sehr kurz oder sehr wenig. Und deswegen, er vertraut immer seinen Star-Receivern sehr viel Yak, ne, Yards after Catch zu machen. Und dann habe ich so, okay. Also es ist, sagen wir es mal so, Kirk Cousins ist einfach da draußen, Leute, ich habe das Gefühl, mögen ihn einfach nicht als Quarterback.
Ja,
der kriegt so viel, der kriegt so viel Hass ab, aber er war 36 von 49, 351 Yards, zwei Touchdowns.
49 Mal den Ball geworfen.
Deswegen mal, also, keine Ahnung. Adam Thielen wieder mit zwei Touchdowns. Da haben seit letztem Jahr, ne, weil letztes Jahr war Justin Jefferson der Superstar und alle haben gesagt, oh, Adam Thielen wird jetzt älter. So, Adam Thielen, erste Woche, 9 Catches, 92 Yards, zwei Touchdowns, bam. Aber es ist nicht gut, als die Minnesota Vikings hier zu verlieren gegen die Bengals.
Ja, aber guck mal, die haben ja gegen die Bengals und dann Dalvin Cook, der Fumble, das war der Neckbreaker.
Das war wirklich der Neckbreaker, ja.
So, aber das ist halt so, da sind halt auch noch Menschen, der trägt dieses Team mit seinem Laufstil und dann fumbelt er halt. Aber das war schon ärgerlich und dann in der Overtime ging ja auch nicht viel.
Bis aber das ist krass, dass wir erste Woche gleich ein Overtime-Spiel wieder haben. Das ist schon auch nicht schlecht. Aber weißt du was, ich gönne es den Bengals, weil ich gönne es.
Ich auch. Ich Joe bin auf Burrow. Joe Burrow.
Ich find's gut.
Fan-Bandwagon. Bin ich
aber
drauf.
Aber ich sag dir, die Vikings müssen schnell. Also, weil ich sag dir eins, wenn du ein NFL-Team bist und du startest 0-2 in die Saison, dann geht es sofort los.
Bei 0-3 ist schon make it, break it.
Wirklich.
0-3
ist
make it, break it.
Wenn du 0-2 bist, dann sind schon die, es ist der,
die Booty Holes sind tight.
Booty Holes sind so tight, ey. Also tighter geht's gar nicht. Da hast du erstmal Verstopfungen für eine Weile.
Okay, da, wo wir gerade bei Verstopfungen dann sind, ne? Lass uns doch mal über das Denver-New York Giants Game sprechen.
Teddy B. abgeliefert, geil.
Teddy B hat seine
richtige Entscheidung
komplett gelöst. Und ich habe gesagt, er wird Starter.
Ja.
Und Teddy B.
Warte. Ja, Patrick Isume, du hattest es gesagt, er wird Starter. Du hattest recht. Und er hat komplett abgeliefert. Sein Touchdown, da ist sein zweiter, unten in der Red Zone, wo er den Defensive-Spieler einen kleinen Stiffarm gibt. Und dann sich da, so, dabei sozusagen noch ein halbes Jahr nach hinten drückt und dann den zum Titan wirft, ja. Und wie heißt der Titan nochmal? Hat so einen ganz komischen Namen. Kannst du ihn aussprechen?
Ogwui Bunam.
Keine Ahnung, das habe ich dreimal gehört. Okay. Und der macht mit seinem Second Effort, bringt er den noch rein zum Touchdown. War geil. Auch mega geil.
So, also, aber was um alles in der Welt jetzt? Teddy B, alles klar, Running Game hat funktioniert, Flash Gordon, 101 Yards, ey, 9,2 Yards pro Lauf. Ja, also hat er auf den langen 70 Jahre.
Flash Gordon.
Ich weiß, dass er nicht Flash Gordon heißt. Aber ich nenne ihn Flash Gordon, er hatte 70 Jahre Touchdown-Lauf. Da dachte ich, die holen ihn ein. Ey, die haben den nicht eingeholt. Ich wusste gar nicht, dass er so viel Speed hat. Jerry Jeudy, Noah Fant, beide 7-8 Targets, 6 Catches. Keine 100 Yard Receiver.
Jerry Jeudy hat sich sehr schwer verletzt. Bin mal gespannt, was
er... Was hat er denn?
Ein Knöchel,
weißt
Enkel.
Du schon was?
Nee.
Aber du weißt doch nicht, was es ist.
Nee.
Aber was ist mit Joe Judge?
Als wäre ich Ian Rappaport, ey.
Du bist doch Carla Kolumna. Was ist mit Joe Judge und den New York Giants?
Hast du die Flagge?
Saquon Barkley.
Hast 26, du die Flagge gesehen? Ja. Er wurde zerstört von Scott Hansen in der Red Zone. Ich hab ja dann hier die Red Zone danach angeguckt und er hat ein Timeout genommen, eine Challenge-Flagge bei dem Scoring-Play, was ich gerade erklärt hatte. Und jeder Scoring-Play wird ja reviewed.
Reviewed.
Heißt, dadurch hat er sozusagen dann ein Timeout verloren, weil ja die Situation, kann auch mal passieren. Ich sage, ey, es ist, aber es war lustig. Scott Hansen hat ihn so ein bisschen indirekt zerstört in der Red Zone und ich fand es ganz lustig, weil ich mag Scott Hansen sehr. Aber das kann auch mal, ey, passiert den besten Leuten. Also das ist jetzt kein Grund dazu sagen, okay, er ist ein schlechter Coach. War aber lustig. Ja, aber nee, ich weiß nicht. Saquon Barkley war zurück. Du siehst aber, er ist noch nicht 100%. Und das wieder, kann ich das nochmal ganz kurz zurückpacken zu Dak Prescott's Performance. Die haben alle schwere Verletzungen, wo die zurückkommen. Und im ersten Spiel so frei zu spielen und der gleiche Spieler zu sein und vielleicht noch besser, ist so schwer. Und das haben wir auch gesehen bei Saquon Barkley. Er war noch nicht 100% ready. Die mussten ihn erstmal sozusagen einführen, ein paar Snaps kriegen, dass er sich wohlfühlt. Da aber
die Running Back Position und die des Quarterbacks ist nochmal ein Unterschied, ne?
Ja.
Das ist schon nochmal ein Riesenunterschied, weil deine Belastung, du wirst jedes Spiel auf jeden Fall getackelt, wenn du Ball trägst, musst Tackles brechen, Leute mit dir ziehen. Und Danny Dimes war ja jetzt nicht schlecht, aber nichtsdestotrotz, Shepard hatte auch ein gutes Spiel mit 113 Yards und 7 Catches, aber nichtsdestotrotz kannst du das nachvollziehen, wenn ich sage, die New York Giants haben irgendwie kein Gesicht? Ja, die haben Saquon Barkley, aber der war jetzt verletzt, war raus. Was ist denn das Gesicht irgendwie? Selbst die Jets haben Gesicht. Da ist jetzt Zach Wilson, Sulla ist da und da ist Umbruch. Die haben irgendwie ein Gesicht. So, ich weiß nicht, irgendwie, die sind irgendwie, die Giants sind so wie VfL Bochum.
Nameless.
Oder SK Faith Wattenscheid.
Erster FC Kleinmachnow. Ich habe gerade mal gegoogelt, Coach Fangio hat gesagt, dass alles, was die Physios ihnen gesagt haben, das deutet hin auf einen High Ankle Sprain. Das heißt, er ist 6, 7, 8 Wochen raus. Aber er sagt auch, ihr wisst ja, wie das ist, es kann sich alles mit dem MRT ändern. Und auf einmal ist was ein bisschen besser, ein bisschen schlechter. Aber ich glaube, er wird ein bisschen erstmal, also alle Fantasy-Footballspieler da draußen, die Jerry Jeudy haben, plant schon mal vor. Ja, die
weißt
Broncos,
Von Miller. Was Schönes. Oh, guck mal, ich wollte gerade sagen, Von Miller hat sich stark zurückgemeldet, hatte 2 Sacks.
2 Sacks.
Waren mehr Effort-Sacks als jetzt.
Ist egal.
Aber Sex ist Sex.
Sex ist Sex. Ist egal, so. Ist egal, wie viel Emotion da drin ist.
Pass, Rush.
Rush. Pass. Ey, Sex ist Sex. Okay, Sex, weiter geht's. Die Broncos sind aber nicht schlecht bei den Giants. Was haben wir denn noch hier? Pass auf, oh, wir haben, Alter, wie
Jets,
schon wieder...
das andere New York-Team.
Wir haben ja so viele Spiele hier noch, Alter. Warte, das ist auch schon wieder... Die Jets, ja komm, lass mal die Jets nehmen. Revenge Game, ja, Sam Madonna. Ja. Hast du gesehen, diesen virtuellen Panther im Stadion? Hast du schon gesehen?
Nee.
Alter, guck es dir an. Virtueller
Panther?
Hol dein Handy raus. Instagram. Geh auf.
Ich muss das anmachen. Warte, scheiße. Auf was soll ich denn gehen?
Google Panthers Virtual Reality. Ist das so geil aus? Damit kriegst du mich. Ich liebe ja so diese digitalen Fortschritte, wenn du einfach geilen Content kreieren kannst. Wenn du, weiß ich nicht, ich find's geil. Und vor allem jetzt haben, die Texans hatten ja auch schon sowas angefangen, aber mit diesem Virtual Reality, aber die Panthers haben jetzt einfach komplett übertrieben. Musst du dir kurz angucken, müssen wir kurz warten, Leute.
Virtual Reality,
guck das,
NFL oder?
Panthers.
Ich finde hier nichts.
Dann geh doch mal auf Google, Panthers oder NFL Deutschland, hat es heute Morgen auch gepostet, NFL Deutschland.
Oh, warte, ich habe hier was.
Leute, guckt euch alle, falls ihr es nicht gesehen habt.
Ich sehe hier das Stadion.
Google das kurz. Panthers Instagram-Seite, NFL Deutschland Instagram-Seite.
Oh, shit, Alter, was zur Hölle?
Das sieht so nice aus. Das
sieht krass aus. Ich dachte, er ist Panther. Ich dachte, du meinst einen Panther, einen Kicker, einen Panther.
Nein,
Panther. Aber du siehst das Stadion vom Bank of America Stadium, das wackelt. Und auf einmal springt ein Panther sozusagen auf das Scoreboard und stellt sie oben drauf.
Der nimmt die Jets-Flagge.
Nimmt die Jets-Flagge und hat sie jetzt im Maul. Und jetzt springt er runter aufs Feld.
Übergeil.
Und steht unten auf dem Feld.
So geil. Also wirklich,
so. Aber der ist ungefähr 25, 30 Meter hoch, zerreißt jetzt die Flagge und jetzt springt er wieder aus dem Stadion oben auf die. Das ist krass.
Das ist mein Type of Content, ey. Ich liebe sowas. Da war ich. Ike hat das gestern gezeigt und ich so, verarsch nämlich gerade.
Guckt euch das mal.
Wie kann man denn sowas machen? Nice. Ich bin immer so verblüfft von dieser Technologie, ne? So, wenn man den nächsten Schritt macht. Also, okay, komm. Jets, Panthers, Revenge Game, die Panthers gewinnen zu Hause. 19-14. Zach Wilson war in der ersten Halbzeit und sehr unter Druck. 6 Quarterback-Sacks im gesamten Spiel. Die Panthers-Defense haben da die Jets aus der Offensive Line auseinandergenommen. Mekhi Becken, der war, glaube ich, so All-Pro oder nur Pro-Bowler, linker Tackle, ist mit einem MCL-Sprain, das ist, was ist das, Außenband, ne, MCL?
Ja.
MCL-Außenband, nicht gerissen, glaube ich, aber gestrained, da heißt, er wird jetzt ein bisschen fehlen. Mann, Zach Wilson, war irgendwie meistgesackte Quarterback in einer Rookie-Quarterback-Debüt Woche 1, irgendwie sowas. Da kannst du halt, was willst du da machen? Und trotzdem war es.
Aber guck mal, ich will nur eins sagen, Zach Wilson war 6 von 16 in der ersten Halbzeit, ging gar nichts und war dann am Ende 20 von 37. Also er hat sich massiv in der zweiten Halbzeit gesteigert, 2 Touchdowns, 1 Interception. Also besonders der, als er sich Zeit geholt hat und rechts rausgerollt ist, ich weiß gar nicht, zu wem er den, zu Davis hat er, glaube ich, den Touchdown geworfen. Ich mag Zach Wilson. Aber die Jets müssen in irgendeiner Form Laufspiel etablieren, weil mit 45 Yards wirst du in der NFL keine Spiele gewinnen.
Und auf der anderen Seite, Sam Darnold sah sehr knusprig aus, also im ersten Spiel zurück und vor allem auch Robbie Anderson, der ja vor 2 Jahren bei den Jets war, diese eine Connection, die sie hatten zum Touchdown, verdammt gut.
Der einzige Pass, den er gefangen hat, die beiden alten Jets.
Christian McCaffrey ist wieder zurück. Und anstatt nach dieser Verletzung, dass die sagen, wir werden ihn erstmal warm machen lassen.
Nein. Nope.
21 Carries, 98 Yards, 9 Catches, 89 Yards. Der hatte wieder
Die quetschen ihn aus. Der hat so viel Geld bekommen. Du musst jetzt alles aus der Melone,
Guacamole.
Nee, aus der Mango musst du das Maximale an Guacamole rausquetschen. Aber Sam Darnold sah sehr gefasst aus in seinem Debüt und aber ich muss natürlich sagen, dass ich glaube, bei den Jets ist natürlich ist da Luft nach oben, das war das erste Spiel und dafür war es eigentlich gar nicht schlecht, wie gesagt, die zweite Halbzeit von Zach Wilson war gut. Ich meine, der wurde mehr als 6-mal gesackt.
6-mal? Aber ich glaube auch.
Und übrigens, Christian McCaffrey hat die drittmeisten Spiele jetzt schon in seiner Karriere mit mehr als 80 Yard Rushing und 80 Yard Receiving. Der einzige, der ist zusammen mit Walter Payton jetzt auf der Liste, das ist schon ganz schön knusprig.
Mit so einem Spieler auf einer Liste zu sein, ist gut. Wir haben die San Francisco 49ers noch gegen die Detroit Lions. San Francisco 49ers klatschen erstmal am Anfang gefühlt die Detroit Lions weg. Dann aber startet Jared Goff und diese Offense ein Comeback, ey, und dieses Team mit wer ist nochmal der Head Coach jetzt? Kniescheibenabbeißer. Fällt mir jetzt gerade schwer gar nicht ein.
Der Head Coach ist Dan Campbell.
Ey. Und das ist natürlich, das zeigt so ein bisschen, Grit. Wo ich glaube ich, ja, genau, wo das hingehen wird, weil das ist schon ein geiles Statement, auch wenn du das Spiel verloren hast, nochmal zurückzukommen und Kampfgeist zu zeigen, ist geil. Das ist geil für die Fanbase.
38-10 im dritten Quarter, Mitte des dritten Quarters und dann das Spiel 41-33 zu verlieren
und
vor 60.000.
Erster Snap von Jimmy G, ist Center to Quarterback Exchange, Fumble. Boom. Dann irgendwie aber recovern sie. Trey Lance ist der Erste, der einen Touchdown wirft, sein einziger Pass und sein erster Pass in der NFL-Karriere, Touchdown.
Touchdown.
Dann Jimmy G liefert aber ab, 17 von 25, 314 Yards, ein Touchdown. Du siehst, du wusstest, dass die ein bisschen Trey Lance benutzen werden, aber Jimmy G ist auch okay mit dieser Rolle, wie das anscheinend aus. Er weiß, dass er der Starter ist, er weiß von Shanahan, he's the guy. Geiles Ding. 49ers sind so abgegangen. Deebo Samuel, 9 Catches, 189 Yards, ein Touchdown, auch eine Kittel, Alter, hast du Kittels Onside-Kick-Recovery zum Schluss gesehen, wo der Ball gegen den Kopf fahren mit, das war ja die Chance für das Comeback von den Lions, weil das hätte, normalerweise sind ja Onside-Kicks sehr schwer, dann war der Bounce so, dass er gegen das Face-Mask von George Kittle fällt und die haben echt den Ball erobert, ey, die Detroit Lions, aber Respekt an Jared Goff, 57 Mal den Ball geworfen, 57 Mal den Ball geworfen. 38 sind angekommen, 338 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception, 3-mal gesackt. Also ich glaube, die Detroit Lions haben da was.
Aber weißt du, was die Detroit Lions unbedingt brauchen, ist ein Playmaker outside. Weil TJ Hawkinson ist der Mann. Guck mal, der hat 8 Bälle für 97. DeAndre Swift, der Running Back, hat auch 8 Catches für 65, aber es ist jetzt kein Receiver da draußen, der the Difference Maker ist. Amon Ra St. Brown, 2 für 23, 20 Yard Catch hatte er auch gehabt dabei, aber es fehlt irgendwie, es fehlt die Nummer 1 Anspielstation outside, weil es geht viel über die Running Backs und über den Tight End, aber 57 Mal den Ball geworfen, Goff, 3 Touchdowns, 1 Interception. Er hat verloren, aber er ist kein Slouch. Aber es ist undankbar, glaube ich, bei so einem Rebuild wie in Detroit dabei zu sein. Deshalb haben die 49ers natürlich zu Recht gewonnen. Oh, lass uns mal über das enge Matchup zwischen Tua Tagovailoa und Mac Jones, den beiden Alabama Quarterbacks, sprechen.
Das haben wir ja auch noch.
Im Gillette Stadium zu Foxborough. Verlieren! Und wir haben beide falsch getippt. Verlieren die New England Patriots gegen die Miami Dolphins mit 16 zu 17. Brian Flores, der ehemalige DC von Billy B, kommt rein und wirkt Billy B ein bitteres Weh in die Gedärme rein.
Man kann aber sagen, man kann sehr positiv sein als Patriots-Fan, weil wir haben sehr viele hier in Deutschland, dass Mac Jones wird eine sehr erfolgreiche Zukunft, glaube ich, haben bei den Patriots mit Bill Belichick noch. Weil es hat mir auf beiden Seiten eigentlich gut gefallen, was die jungen Quarterbacks gemacht haben. Auch ein Tua Tagovailoa sah besser aus, meiner Meinung nach, als letztes Jahr, wo er da drin war.
Aber wen findest du besser, Mac Jones oder Tua?
Ich würde Mac Jones nehmen.
Ich auch.
Mac Jones im ersten Spiel 39 Mal den Ball zu werfen, 29 anzukommen.
Ist mutig.
29 kommen an, 281 Yards durch die Luft, ein Touchdown, keine Interception, keine Fehler gemacht halt, ne? Und es war ein knappes Spiel. Geil für die Dolphins, freue mich für die Dolphins-Fanbase, da rauszukommen aus dem Gillette Stadium mit einem Sieg. Wie gesagt, Tua Tagovailoa hat auch gut gespielt, eine Interception, aber das war dann wieder auch halt Defense, ne? Sehr Defense-lastig. Und zum Schluss dann da auch Xavier Howard wieder, hat wieder bewiesen, was er für eine Turnover-Maschine ist. Jalen Waddle, der ist wirklich absoluter Game-Changer mit seinem Speed, ne? Also du siehst auch, wenn er den Ball bekommt oder er rumrennt, du siehst auch, dass er in der NFL diesen extra Step hat. Wenn er gegen andere Defensive-Spieler sozusagen auf gleicher Höhe fangen die an zu laufen und Jalen Waddle sieht ein bisschen schneller aus. Also ich bin mal gespannt, was der uns noch alles zeigt. Und der hat auch seinen ersten Touch schon in der Woche 1. Du, ich glaube, sagen wir es mal so, ich glaube, die Dolphins werden viele Spiele gewinnen, weil sie haben einen Quarterback, der das Spiel managen kann und noch besser wird, weil er noch sehr jung ist. Aber die haben eine gute Defense, wie letztes Jahr. Und die Patriots, glaube ich, die haben einen jungen Quarterback, der auch jetzt schon eigentlich schon sehr, sehr gut aussieht und wird noch ein bisschen besser. Laufspiel, Harris 23, Carries 100 Yards. Ich glaube, Harris hatte doch den Fumble, ne? War es Harris, der gefumbled hat? Oder war das? Weiß ich gar nicht mehr.
Also, ich kann dir nur sagen, dass Xavier Howard eine Interception oder ein Forced Fumble in 8 seiner letzten 9 Spiele hatte. Der Typ gibt Offense immer eine extra Possession. Und Mac Jones in seinem Debüt über 275 Yards und über 70% Completion Rating, das ist schon ziemlich amtlich. Und wenn du ihn mit Tua vergleichst, würde ich immer Mac Jones nehmen. Also da haben die Patriots vielleicht einen guten am Start.
Ich glaube auch, da wird Komm, letztes Spiel haben wir, eins müssen wir noch kurz mal abarbeiten. Was, hier.
Wir haben
die Rams eins. Gegen die Chicago Bears, Andy Dalton in seinem ersten Start. Und was habe ich euch gesagt? Justin Fields kommt irgendwann im Spiel rein, läuft, weil er einfach eine ganz andere Dimension damit reinpackt in diese Offense, läuft für einen Touchdown und es geht jetzt schon los. Es geht jetzt schon los. Es war so klar. Ich dachte, dass es klar wird, so wie es war. Die Defensive Line wird Andy Dalton so zersknetzen. Aaron Donald da wieder den ganzen Abend lang im Gesicht, hat dann zum Schluss noch seinen Sack bekommen, aber der war die ganze Zeit da hinten vor Andy Dalton unterwegs und hat ihn unter Druck gesetzt. Am Ende wurde er dreimal gesackt, zweimal von Hollins, einmal von Aaron Donald. Aber die Rams mit Matthew Stafford, jetzt mal auf die andere Seite kurz hin, ist...
Ey, wenn du siehst den Unterschied zwischen, ich habe einen guten Quarterback, Jared Goff ist nicht schlecht, und ich habe wirklich einen Difference Maker da draußen in Matthew Stafford, der diese Play-Action-Offense perfekt exekutieren kann. 20 von 26.
Die Rams gewinnen 34-14 zu Hause gegen die Chicago Bears.
Richtig. 67 Yards, der längste Pass. Da war einmal so weit offen. Ich glaube, Cooper Kupp, da war gar keiner da. Ich weiß nicht, was sie da geschemt haben, was das für ein Bust war. Aber Quarterback-Rating 156,1. Fast das perfekte Quarterback-Rating. Der hat sie, das war Surgery. Das war eine gehirnchirurgische Operation, die der Matthew Stafford ausgeführt hat. Das war beeindruckend und ich sag dir eins, die Luft für Andy Dalton wird enger.
Ich sag, was mir gefallen hat, war das Laufspiel. David Montgomery sah richtig knusprig aus, der sah fit aus, richtig gut gelaufen, sehr physisch und hatte
physikalisch, Speed. Musst du sagen.
Physikalisch und es war geil. Aber ich denke, ich weiche nicht davon ab, dass wir Woche 3, 4, 5 Justin Fields sehen werden.
Glaubst du wirklich?
Aber die Rams sind for real mit Matthew Stafford. Also ich glaube, mit der Defense und Matthew Stafford, die brauchen aber ein bisschen mal, Henderson, ja, hier ein paar Läufe hier und da, aber die müssen auch irgendwie ein Laufspiel ein bisschen etablieren. Ne? Das war halt, Cam Akers hat sich ja verletzt. Sie hatten einen guten Running Back, leider verletzt, aber mal gucken, was schauen wir, wer mit dieser Offense macht dieses Jahr.
Ja, Matt Stafford hatte das höchste Passer-Rating in der NFL-Geschichte für einen Spieler, der das erste Mal, der sein Debüt mit einem Team macht. Ja. Und Andy Dalton ist jetzt, gewinnt nur 25% seiner Primetime-Spiele. Das ist das zweitniedrigste in der Primetime seit 2000. Also irgendwie hat er auch ein bisschen Kacke an der Hacke.
Kacke an der Hacke. So, jetzt kommen wir noch zu ein paar Informationen zu unserem Football Bromance TV-Plan, Leute. Weil Leute haben gefragt, die Bromantiker, ihr da draußen habt gefragt, am Mittwoch werden wir zum ersten Mal wieder nicht mehr Late-Night-Football, Patrick, sondern
einen neuen Namen. Wir gehen nach vorne, wir gehen aus der Late-Night raus,
um weil diese
Show so gut ist, aus der Late-Night-Prime gehen wir voll in die Prime und deshalb ist es nicht mehr Late-Night-Football, sondern Primetime-Football. Wann? Immer mittwochs um 20.15 Uhr nach der Tagesschau. Boom, Schakalaka auf dem Football Bromance TV Twitch-Kanal.
Wir gehen aus der späten Late-Night um 21 Uhr vorne 45 Minuten in die Prime.
Das ist wichtig.
20.15
ist Prime.
Ich sag dir eins, es war mir sehr wichtig, weil 21 Uhr war voll spät für mich. Ich war so müde immer schon, ja, und dann war ich danach so aufgejuckelt, dass ich den nicht mehr pennt. Ich liebe meinen Schlaf, Leute. Also 20.15 Uhr ab sofort mittwochs und paar neue Gesichter. Wir werden. Wir müssen mal ganz kurz erklären, was der Plan ist. Hatten wir halt noch nie so richtig erklärt im Podcast.
Jenny
wir haben
Bex ist am Start.
Jenny Bex reingeholt, weil wir denken, sie macht einen tollen Job
weil
für
die
ELF.
Sie denken.
Weil wir denken, dass sie einen tollen Job macht Leute. Als Moderatorin in der ELF. Ich denke, da kann man richtig geilen Content, dass wir so das ein bisschen anfangen, wie die Amis ein bisschen zu machen, dass man uns Quatschköpfe ein bisschen besser kontrollieren kann und vor allem auch dann aber auch diese Debatten, die wir immer haben, ne, und diese ganzen Auseinandersetzungen, die müssen kontrolliert werden.
Ja. Die müssen strukturiert und genau. kontrolliert werden. Und Jenny wird das schaffen. Eine Sache, Shoutout. Ihr wisst es ja nicht, aber Jenny, wenn sie bei den Spielen ist, sitzt die da mit einem Block und einem Papier und schreibt sich auf Fragen, was ist da passiert, warum ist das jetzt irgendwie eine 15-Yard-Flagge, warum ist das eine Pass-Interference, was nicht. Die hat einen dicken Block, da schreibt sie sich alles auf und die hat diese Saison in der European League of Football wirklich als Hardcore-Crash-Course-Football-Study genutzt und wird jetzt unsere...
Und ich will nochmal klarstellen.
Ausdünstungen leiten.
Sie ist Azubi. jeder kriegt einen Status hier. Nein.
Azubi.
Weil ich hatte auch schon wieder Kommentare gelesen.
Azubine wo wir das, heißt das.
Wo wir sie announced hatten und sowas. Ja, okay. Ja, Leute, sie soll die Moderatorin-Tätigkeit übernehmen. Sie soll nicht sagen, die Expertise übernehmen, die ja wir als Experten machen sollen. Das sind ja Strukturen eigentlich in einer Fernsehsendung auch offiziell. Wir wollen ja ein bisschen so in die Richtung hingehen, weil unser Traum ist doch natürlich irgendwann mal auch eine eigene Fernsehsendung zu produzieren, ne? Von Football Bromance Productions, müssen wir ja mal ganz ehrlich sagen. Wir müssen uns ja auch weiterentwickeln. Auf jeden Fall, wir probieren sie und diese Woche wird erstmal ein bisschen wilder, weil es wird Kasim dabei sein, Patrick dabei sein, ich, Magnus Sotscher und Jenny, wir werden 5 Leute sein und das wird sehr viel los. Wir werden uns erstmal finden müssen. Wir werden erstmal so ein paar Sachen austauschen. Wir müssen auch erstmal Jenny ein bisschen vorstellen. Wir müssen auch die nächste Woche erstmal Jenny einarbeiten in diese Routine.
Sie muss erstmal in den Groove kommen, weil sie genau. wird natürlich aufgeregt sein. Ich hoffe, ihr Bromantiker werdet sie unterstützen.
Genau.
Aber das wird gut. Was gibt's noch diese Woche, Herr Werner?
Diese Woche, Donnerstag, spielen wir jetzt wieder eine Runde Man. Da bist du auch irgendwann mal wieder dran. Ne?
Oh yeah.
Da haben wir letzte Woche gespielt. Ich hab Marc weggeklatscht und Marc hat Sami weggeklatscht und Sami wurde voll sauer. Donnerstags machen wir immer um 18 Uhr bis 20 Uhr ein bisschen Man. Donnerstag nachts, für die Nachtspiele, machen wir auf dem Football Bromance TV-Kanal auf Twitch die Pyjama-Partys. Ich weiß gar nicht, wer es diese Woche macht. Werden wir aber noch klären. Und auf dem Social-Media-Kanal werden wir alles kommunizieren. Und dann diese Woche, am Wochenende, macht Sami mit Kasim oder Marco so eine Watch-Party, wenn du bei Run NFL sitzt, im ersten Spiel. Also da gibt es immer was zu sehen. Wir wollen dahin kommen, dass irgendjemand immer irgendwas sozusagen macht. Aber erstmal Mittwoch 20.15 Uhr Late Night Football und ELF-Finale steht, Patrick. Würdest du als Commissioner noch was dazu sagen?
Das Finale der European League of Football steht. Ich war natürlich in Frankfurt dabei beim Halbfinale, wo die Galaxy zu Recht in das Finale eingezogen ist.
Das war eine Klatsche der Woche.
Die haben die Cologne Centurions dominiert. Auch wenn Mardo London wieder 180, 190 Yard Rushing hatte, war es zu wenig, um das Spiel auch nur annähernd spannend zu gestalten. Trotzdem Hut ab an Köln mit einem deutschen Quarterback. Viel Verletzungspech.
Ja.
Haben sie es geschafft, in die Playoffs zu kommen? Da hat es ja nicht gereicht. Also Köln im Finale, Frankfurt im Finale mit besserem Record. Auch das Heimteam hat Heimteamrecht. Das sage ich hier jetzt mal so exklusiv. Alle haben mich gefragt. Hier als erstes. Welches Team hat ein Recht?
Was hat es denn
das
für ein
Team
Vorteil?
Mit dem besseren Record. Du kannst dir aussuchen, in welchem Jersey du spielen willst. Du spielst auf der Heimseite und so weiter und so fort. Du hast die Fans im Rücken.
In der Düsseldorf-Merkur-Arena heißt die, korrekt?
Nee. Merkur-Spielarena.
Merkur-Spielarena. Hat das Heimteam auch so bessere Umkleidekabinen als Auswärtsteam?
Nein.
Nee, sind gleich. Die sind gleich, okay.
Die sind gleich.
Okay.
Die sind gleich.
Ich kenne das Stadion.
Und Leute, es ist in 2 Wochen. 15.000 Tickets sind schon verkauft.
Nein.
Es sind nur noch 10.000 da. Wenn ihr vernünftig sitzen wollt und Fan der Liga, Fan von Hamburg, Fan von Frankfurt seid oder überhaupt Fan von irgendeinem Team, Hol dein Ticket, kommt ran, es wird
15.000 Leute geil. Sind schon weg, schon. Also Tickets.
Es wird geil. Läuft. Und da haben wir auch so ein paar Sachen in der Bowl-Game-Woche, werden wir announcen, ein paar richtige Kracher, unabhängig davon, dass wir neue Franchises vorstellen werden.
Aber noch andere Finale. Kracher, da werden noch andere Kracher
Wir haben noch ein paar andere gute Informationen.
Habe ich auch, okay. Die Leute, ich weiß nichts davon.
Information, nee, geht dir auch nichts an, du bist ja jetzt Owner
warum,
und Sportdirektor.
Warum geht es mir nichts an? Ich bin doch aber weil ein Freund von dir.
Ja, aber du bist jetzt aber auch Owner. Du bist ja jetzt einer. Du bist ja jetzt nur einer in meiner Liga. Du bist einer von vier.
Oh.
So, du bist auf der Freundesliste direkt.
Einer schreit direkt runter. Gesungen. Warte mal, ist Patrick jetzt Björns Boss? Nein, Alter. Das werde ich niemals zulassen, Alter. Wenn er mir was sagen will, dann steige ich sofort wieder aus, ey. Dann nehme ich das Ding woanders hin.
Das ist so. Jetzt bin ich der Boss.
Nein.
Ich bin der Triple OG. So, ich werd den Werner Sanktionen reinwirken.
Und ich werde dich dann auscallen hier im Podcast, ey. Ich werde dich hier auscallen im Podcast, ey.
Ist egal. Ich hab das alles.
Ich werde dich boot, ich werde es einfügen. Ich werde auf jeden Fall einfügen, dass du geboot wirst. Das ist schon mal meine erste Sache.
Nein, das werden diese Fans nicht machen. Doch. Weißt du auch warum? Im Unterschied zum Commissioner der NFL, der hat diese Liga nicht kreiert. Ich habe meinen Körper, Geist und Seele gegeben.
Körper, erzähl mal mit Körper.
Ich
weil
wusste, Patrick, dass er darauf kommt. Ich habe wirklich alles gegeben, um dieses Ding auf die Beine zu stellen. Deshalb habe ich jetzt auch das, was Werner vor ein paar Jahren hatte. Jetzt habe ich Werner Rücken, schön verdacht da unten, dass er ganz, ganz unten, an der Wirbel, so wirklich ganz unten, vielleicht habe ich dann Bandscheibenvorfall. Ich hoffe nicht, ich muss ins MRT. Weil ich konnte am Wochenende gar nicht mehr laufen, ne? Also es war,
es kommt
Leute so,
von
hey
dem
Coach,
ganzen
was
Sitzen.
Ist mit dir?
Es kommt von dem ganzen
Sitzen
vom Computer,
kein Sport.
Autofahren, ja. Yep.
Oh, ey, und jetzt, ich hab alles gegeben, ey. Deshalb, und das wissen die Leute da draußen, deshalb werden die mich nicht buhen, weil sie
doch,
wissen,
ich krieg das hin.
Der Insume gibt alles. Nein, werden sie nicht machen. Tu es dir nicht an, weil am Ende werden sie dich buhen, besonders die GFL-Fans, jetzt ist wo du ihnen in den Rücken gefallen bist. Du bist jetzt auch auf der dunklen Seite.
Macht. Ey, ich war schon auf
der Dark Side. Ich bin der Imperator, ich hab dich rübergeholt. Leute, ich glaube, wir haben genug gelabert.
Warte.
91 Minuten ins Land gegangen.
Ja,
was willst du denn noch sagen?
Ich will noch mal kurz zwei Sachen zu den Thunder sagen, noch mal ganz kurz. Ich weiß, ich habe schon gestern viel gesagt.
Ich habe jetzt schon gedrückt, ist schon zu Ende.
Ist egal, da rede ich jetzt weiter. Ist okay, wie letztes Mal, wo Patrick einfach seinen Computer ausmachte. Hey, was ist los mit dir?
Ja komm, ich gebe dir jetzt nochmal deine 60 Sekunden Prime. Du bist Owner und Sports Director.
Ja, das
erzähl
ist,
mal,
das ist,
ich, warum ich, hast du, ich interview dich jetzt halt's Maul. Was um alles?
Was ist das für ein Arbeitsumfeld hier als Teilinhaber in dieser ELF? Halt's Maul,
du
was
bist
los
nicht Teilinhaber der ELF.
Nein, ich bin ein Teilhaber von einer Franchise in der ELF und so ist dieses,
ja,
so ist das Arbeitsumfeld?
Ich hab das nämlich in den Rules and Regulations. The Commissioner can talk shit as he wants. Ist Rule number one. Was um alles in der Welt hat dich dazu bewegt, Owner, Part-Owner und Sportdirektor des Berliner Franchises zu werden?
Also wir haben es ja schon mal öfters angesprochen. Patrick und ich haben ja schon öfters darüber gesprochen.
Hast du es aber immer geleugnet?
Ich habe es nicht geleugnet, aber ich habe immer gesagt, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um diese Challenge sozusagen am Ende auch, ne, die Zeit, die man investieren muss, anzunehmen, weil, wie ich gesagt habe, mein drittes Kind auf dem Weg war. Und jetzt, ein halbes Jahr später, ist diese Chance immer noch da gewesen und habe gesagt,
Kind ist auch da?
Kind ist da, macht dich richtig, richtig gut. Mein Sohn schläft die Nächte durch, wir sind so dankbar und das ist halt alles sehr, sehr wichtig für den Alltag, ne? Weil wenn es zu Hause nicht läuft, läuft es auch nicht im Berufsleben, ist meine Meinung. Und deswegen habe ich natürlich mit meiner Frau auch sehr viel darüber gesprochen. Aber ich gehe jetzt zurück. Ich war als Fan bei den Thunder-Heimspielen, bei sehr vielen, eigentlich fast. Also ich habe nur irgendwie eins verpasst, glaube ich, oder zwei. Und ich bin einfach als Fan dahin gegangen mit meiner Familie. Und meine ganze Familie wollte immer gleich mitkommen, weil du hast gleich diese Energie gespürt in meiner Familie, wirklich, meine Brüder, meine Eltern, Schwiegereltern, meine Frau, meine Kinder, dass das einfach, Football ist einfach Teil nicht nur von mir und meiner engen Familie, meiner Frau, meinen Kindern, sondern auch von meinen Eltern, Schwiegereltern und meinen Brüdern. Und wir hatten immer eine gute Zeit dort. Und sobald ich da unten auch rumgelaufen bin auf dem Feld, habe ich gemerkt, dass eine Flamme in mir wieder geweckt wurde, dass ich einfach es vermisse, in der Nähe von einem Football-Team zu sein. Weil es ist schön und gut, was wir hier machen. Es macht mega Spaß, Podcast, es macht mega Spaß, im Studio zu sein. Aber es ist auch nochmal was anderes, das sage ich immer wieder. Die London-Spiele, Super Bowl, wenn du live im Stadion bist, ist einfach 40.000 Mal geiler, als im Studio in Unterföhring zu sitzen. Ist nun mal so. Und ich denke, es ist so ein Weltenunterschied. Und ich habe einfach so, verdammt, ich vermisse es doch ganz schön. Und ich bin jetzt, ja, ich bin 31, ich bin noch jung und sowas, aber es ist jetzt schon länger her, dass ich auf dem Footballfeld stand. Und deswegen habe ich gesagt, und die Berlin Thunder waren immer ein Teil von mir, weil, wo ich wirklich angefangen habe mit dem Football in der Adlerjugend, sind wir jede Woche zu den Thunderspielen gegangen und es war halt der Traum von dem Adlerspieler oder ein Jugendspieler generell in Berlin für die Thunder eines Tages zu spielen. Das hat nicht funktioniert. Ich bin an einen anderen Weg gegangen, aber jetzt sitze ich hier, der Kreis schließt sich und ich kann einfach Teil sein von diesem Namen und dieser Tradition. Und das ist halt schon, ich hätte mich, wenn ich das nicht angenommen hätte, in wahrscheinlich 2 Jahren, 3 Jahren sehr geärgert, dass ich es wenigstens nicht probiert habe, weil ich denke, ich kann sehr viel hinzufügen. Und ich freue mich einfach auf diese Challenge. Und vor allem meine Frau, weißt du, meine Frau hat, wo ich das gestern alles announced hatte, und ich war halt ein bisschen nervös, oh, wie ich das announce und all sowas. Und habe auch schon mit dem Team gesprochen und war erstmal wieder eine Ansage machen vor 80 Menschen. In der Thunder-Franchise in Englisch, da war ich übernervös erstmal, weil das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht in einem Team, ne, in einem englisch sprechenden Team. War sehr lustig und ich bin auch ein Fan davon, man sollte sich immer weiter pushen. Man darf nie zufrieden sein, wo du bist. Man muss neue Challenges im Leben akzeptieren, annehmen, dass du einfach dir selber Feuer hinterpackst. Und jetzt, ich habe auch dem Team gesagt, ab sofort, deswegen habe ich nicht nur die Owner-Rolle sozusagen angenommen, ne, und bin leise im Hintergrund unterwegs. Ich will halt mit Sportdirektor einfach, das ist der Indikator, dass ich werde involviert sein und werde sehr viele sportliche Entscheidungen am Ende machen. Und wenn was schief läuft ab sofort, könnt ihr Björn Werner vor den Bus werfen. Das habe ich gesagt. Und das war die Message und so akzeptiere ich es und ich freue mich auf diese Challenge. Also,
jetzt habe ich dir 6 Minuten Laberzeit.
Ich weiß, ist okay. Und ich beende das jetzt noch eine Sache. Ich brauche natürlich meine Bromantiker. Auch wenn ihr nicht aus Berlin seid, macht mal ein Social Media Takeover bei diesem Social Media Kanal Berlin Thunder auf Instagram. Lasst mal ein Like da, lasst mal ein Follow da. Und supportet einfach diese Reise, weil ich garantiere euch, es wird sehr viel Spaß, weil alles, wie ihr mich kennt, das werde ich mitnehmen. Patrick hat schon Angst, er sagt so, bitte übertreib nicht, am Ende ist es ja die Liga. Ich sag so, Patrick,
du kannst machen, was du willst.
Hab keine Angst.
Dein Franchise.
Ich bin sehr seriös, sehr professionell am Ende, aber ich weiß auch, wie das Game funktioniert. Wir müssen Reichweiten kreieren. Wir müssen einzelne schöne Stories kreieren, damit wir hoffentlich auch Sponsoren ranholen können, Fans in das Stadion holen können. Oh, ich bin so heiß, ey. Okay, das war's jetzt von mir.
Also Leute, ihr habt es gehört. Björn Werner ist jetzt aufgestiegen, nochmal andere Sphären. Es war nur vom Ex-Spieler zum Producer. Jetzt ist er Owner und Sportdirektor. Als nächstes übernimmt er. Er hat mir schon insgeheim gesagt, er will mich challengen als Commissioner. Er will der erste Owner eines Franchise und Commissioner werden. Und danach will er auch noch Alexander Rösner, den Randchef, rausschmeißen und den auch übernehmen, bevor er denn Daniel Rosemann bei ProSieben als Senderchef ersetzt. Aber Chris Körfer lässt er da. Für die nicht wissen, wer Chris Körfer ist, ist der Mann, das ist sozusagen der stellvertretende ProSieben-Chef, der Mann mit der Schimanski-Jacke, viele haben ihn mit Gildo Horn verwechselt, das ist der Mann, der zu Björn Vollmer gesagt hat, den will er auch challengen. Also, in den nächsten Jahren seid Zeuge eines wilden Wagenaufstieg von Björn Vollmer in die Sphären aber dieser Gesellschaft.
Weißt du, was ich schon wieder am geilsten eigentlich gefeiert hatte? Die Kommentare von den Bromantikern, die seit Tag 1 dabei sind. Am geilsten einfach, aus Bambus Björn wird Business Björn.
Ja, ist geil. So ist es jetzt.
Und dann gab es gleich einen Instagram-Account mit Business Björn. Ey, ihr seid so kaputt da draußen, ey.
Sind auch nur so kaputt, wie du es bist.
Es ist okay. Und man darf vergessen. Ein bisschen kaputt sein, solange man Spaß bei der Sache hat und trotzdem
und
hart arbeitet.
Und nettes, nicht vergessen.
Und nettes. Und andere Menschen toleriert und respektiert. Alter, das war's
auch. Jetzt bist du auch noch Social Björn, ey.
So, machen wir jetzt zu
Ey, bitte macht noch einen Account mit Social Björn, Moral Björn, Business Björn.
Aber warte,
und
pass auf.
Spiritual Björn.
Was hast du gerade
gesagt? Bitte ein Laber-Björn.
Meine Frau, nachdem es announced wurde, habe ich noch mit meiner Frau noch telefoniert und er hat es dann auch gesehen auf Social Media und all sowas. Und der Support, der generell da war, immer von den Romantikern, den Football-Fans, ist ja unfassbar hit. Ne? Das ist ja wirklich, kann man immer nur dankbar sein. Und dann hat meine Frau einfach nur, kennst du das, wenn so, du redest jeden Tag mit deiner Frau, auf einmal sagt sie aus dem Nichts so, ich bin richtig stolz auf dich und ich freue mich auf diese Reise. Und dann kam so richtig so, ich liebe dich, ich liebe dich.
Alter, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast beenden müssen.
Wollte ich auch noch gesagt haben.
Leute, dieser Podcast wurde euch präsentiert von Gio. Herr Business Björn, noch irgendwelche letzten Worte?
Ja. Tschö, Mittel.